Und wieder sind 2 Wochen vorbei. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile schon 6. Ausgabe von Tacheles. Diese Woche sprechen wir natürlich über das Aufregerthema schlechthin. Es geht um Ibiza-Gate und den Fall der FPÖ in Österreich. Das schlägt natürlich ganz große Wellen, jetzt kurz vor der EU-Wahl. Da müssen wir unbedingt nachschauen. Natürlich wollen wir auch noch sehen, wie Herr Selenskyj sich in der Ukraine verhalten hat. Was hat er denn jetzt gemacht, nachdem er eingeführt worden ist als Präsident? Und wir beschäftigen uns ein bisschen auch mit den Geheimdiensten allgemein, weil von der Insel kommen Meldungen von der Familie Skripal. Also das gibt's alles heute jetzt. Jetzt bei Tacheles, Ausgabe Nummer 6 mit Röper und Stein. Ich wünsche viel Spaß. Und wie immer an dieser Stelle natürlich der Blick Richtung Osten. Thomas, hallo in St. Petersburg. Habt ihr endlich auch jetzt mal Frühling oder ist immer noch Scheißwetter so wie bei uns?
Ja, hallo, ich war ja im letzten Video im südlichen Teil Europas und ich muss feststellen, ich kam jetzt nach Petersburg endlich zurück nach 4 Wochen Reise. Und wir hatten 26 Grad. Das war wärmer als im Süden Europas hier. Das ist richtig geschwitzt getan. Es wurde richtig warm.
Ja, und du hast eine interessante Reise gehabt, bist Gott sei Dank wieder gut nach Hause gekommen. Du hast ja auch beim letzten Mal schon ein bisschen erzählt von deiner Pressekonferenz oder vielmehr von der Sicherheitskonferenz von Russland. Sehr spannend, dass du immer so fleißig unterwegs bist und ich freue mich jetzt natürlich wieder, dass wir in die aktuellen Themen einsteigen können. Und bevor wir natürlich zum Aufreger der Woche kommen, müssen wir doch nochmal schnell in die Ukraine schauen. Also ich finde ja, diese Aufmerksamkeit bezüglich den Vorkommnissen in der Ukraine. In Deutschland wird es nicht wirklich repräsentiert. Also wir haben das schon mehrfach beobachtet auch und alles, was da passiert. Wenn es gegen Russland geht, gibt es da eine riesengroße Kampagne. Wenn es na, so irgendwie so ganz normal läuft, wenn da einfach so das Ding vor sich hin dümpelt und wenn es vielleicht in die andere Richtung geht, dann wird da nicht groß drüber berichtet. Und ich würde jetzt gerne mal deine Einschätzungen hören, wie du das wahrgenommen hast. Was hat denn da der Selenskyj in den letzten Tagen bisher so von sich gegeben? Wie sind seine ersten Statements? Wir können das alle nicht mitkriegen. Wir sind immer nur angewiesen auf die Übersetzungen. Du hast natürlich den Vorteil, dass du das direkt selber verstehen kannst. Was ist denn da so die Stimmung? Gib uns mal ein bisschen einen Einblick, was da drüben gerade so passiert.
Ja, wie beim letzten Mal besprochen, gab es natürlich die Intrigen gegen Selenskyj. Die wollten die Amtseinführung ja dann aufschieben, damit er das Parlament nicht mehr auflösen kann. Nach einigem Hin und Her haben sie ihn dann am letzten, also am Montag, am 20. ins Amt eingeführt. Und dann kam auch gleich der Donnerschlag, der gleich in seiner Antrittsrede angekündigt wurde, das Parlament wird aufgelöst. Gab Riesenapplaus von der Menschenmenge vor dem Parlament, wo das übertragen wurde auf Großbildleinwänden. Und ja, also wenn du sagst, in der Ukraine passiert vielleicht gerade nichts und die Presse hat berichtet dann nicht so viel, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Ukraine, das ist im Augenblick härter als House of Cards. Also das kann sich keiner ausdenken, was da abläuft. Wir haben ja das Thema gehabt, wie der Selenskyj behindert wurde, wie das bei den Wahlen war. Und jetzt geht es also weiter. Jetzt versuchen im Parlament einige diese Auflösung zu verhindern. Da gibt es jetzt Unterschriftensammlungen. Sie wollen vor das Verfassungsgericht gehen. Dann hat Selenskyj seine ersten Gesetze eingebracht. Die wurden alle abgeschmettert. Also da ist wirklich Hauen und Stechen ohne Ende. Und gleichzeitig, wo Poroschenko so ein bisschen seine Macht verliert, weil er ja jetzt die Leute, die er selbst ernennen konnte, Generalstaatsanwalt und so weiter, die sind ja nun langsam aber sicher alle ausgetauscht. Und jetzt kann man schon seit einigen Wochen beobachten, dass die Gegner Poroschenkos aus den Löchern kommen. Es gibt fast jeden Tag Meldungen über neue Ermittlungen gegen ihn. Der wird jetzt ermittelt in Strafsachen wegen Korruption, wegen Unterschlagung, Machtmissbrauch, illegale Einflussnahme des Gerichts. Es geht sogar um Landesverrat. Da kommt wirklich jeden Tag eine neue Geschichte dazu. Und das ist schon spannend, dass die deutschen Medien das gar nicht melden, weil sie den Poroschenko ja immer so als den Superdemokraten dargestellt haben. Und dass der jetzt gerade wirklich zerpflückt wird. Ja, das und auch zu Recht, muss man ja sagen. Also ich meine, der hat ja Dinge angestellt. Ich glaube nicht, dass der da durchkommt. Es geht ja sogar so weit, dass Gerichte schon gegen ihn und 180 seiner Leute im Augenblick Ausreiseverbote versuchen durchzukriegen, damit die nicht aus der Ukraine verschwinden und sich der Strafverfolgung entziehen. Also die haben da wirklich 5 Jahre gehaust, wie die Berserker, haben sich bereichert. Das war eine reine Bananenrepublik. Ob es jetzt besser wird, ist eine andere Frage, aber davon liest man hier nichts.
Aber wenn du sagst, die haben ein Ausreiseverbot, ich meine, das sind doch teilweise auch sehr geldige Menschen. Sitzen die nicht schon auf ihren gepackten Koffern oder sind vielleicht sogar schon abgehauen? Hat
Ja
sich
gut, das
jemand der Justiz schon entzogen? Weißt du davon was?
weiß ich nichts von. Wie gesagt, noch sind die Ausreiseverbote ja auch nicht beschlossen. Sie werden im Augenblick, es gibt Anträge und sie werden behandelt. Und dann kann ich auch nicht sagen, ich habe nicht mal die Liste der Namen der 180 Leute, um die es geht. Es wurde eben berichtet, Poroschenko, ein paar andere Namen, interessant, Parubi ist dabei, das ist ja ein ganz spezieller Freund von mir. Also Parubi zur Erklärung, ich habe das ja auch in meinem Buch, das könnte ich gleich mal in die Kamera halten, wenn ich es denn hier in der Hand hätte, über die Ukraine-Krise gezeigt. Der Parubi war eine Schlüsselfigur beim Maidan, der hat die Sicherheitskräfte, so nannten die sich, kommandiert, war also für die ganzen Krawalle des Maidan zuständig. Und am Ende auch hat seine Finger drin gehabt in den Todesschüssen vom Maidan. Und als in Odessa Mai 2014 48 Leute in einem Haus verbrannt sind, also pro-russische Demonstranten, von Maidan-Aktivisten ins Haus gejagt und dann das Haus angezündet wurde, da war der Parubi auch in der Stadt und hat den Leuten Anweisungen gegeben. Also es ist eine ganz umstrittene Figur. Heute ist er Parlamentspräsident und darf einen Anzug tragen. Also auch der ist auf der Ermittlungsliste und noch andere. Also es ist ganz spannend, was da jetzt passiert.
Wir haben gestern, als wir uns schon unterhalten haben, ein Video angeguckt, oder vielmehr, du hast auf deiner Seite auch einen Link dazu gepackt. Und zwar sieht man ein Video, wie Selenskyj zum Parlament schreitet, zu seiner ersten Ansprache. Und vielleicht kannst du das mal kurz anschieben, dieses Video, damit wir mal sehen können, was da für eine Stimmung überhaupt herrscht in der Ukraine. Wir dürfen ja nicht vergessen, Selenskyj war ja seit einigen Jahren bei den Menschen so eine Art moralische Figur, auch wenn es nur eine fiktionale Figur ist. Aber wir kennen das, wenn ein Mensch so oft im Fernsehen auftaucht, dann wird der von der Bevölkerung schon fast als kein fiktionaler Charakter wahrgenommen, sondern als quasi, ja, schon fast echt. Ja, viele Schauspieler sagen, dass sie immer wieder mit ihrem Schauspielernamen angesprochen werden. Die meisten Leute kriegen das natürlich gebacken, dass das nicht der gleiche ist. Aber ich glaube wirklich, dass in der Ukraine sehr viele Menschen diese jetzt dargestellte Rolle auf ihn auch hinauf projizieren, in der Hoffnung, dass es endlich doch in die richtige Richtung geht, weil die letzten 5 Jahre waren ja alles andere als einfach für die Bevölkerung in der Ukraine. Wir haben in den ersten Ausgaben viel darüber gesprochen, wie sich die Lohnentwicklung, wie die Löhne sich entwickelt haben, wie das Bruttosozialprodukt sich entwickelt hat und die ganzen
Ja, hat sich
wirtschaftlichen.
alles halbiert, also nicht vergessen, hat sich alles halbiert, Löhne und Sozialprodukte.
Also das ist wirklich eine fatale Entwicklung und ich glaube wirklich, dass die Menschen jetzt einfach zutiefst Hoffnung haben, dass dieser Mensch, der ja nicht politisch korrumpiert worden ist bisher, dass der vielleicht jetzt endlich das Ruder rumschmeißt. Kannst du uns kurz mal das Video zeigen, was wir da, wovon wir gesprochen haben und ein bisschen kommentieren, was da passiert?
Eine Sekunde, und zwar die Hoffnung wird wahrscheinlich enttäuscht werden, da komme ich auch gleich noch drauf. Denn der Selenskyj hat also jetzt, der ist ja, hinter ihm steht ja ein Oligarch, der das möglich gemacht hat, der Kolomoyskyj, weil der Selenskyj eben seine Fernsehsendung und so weiter alles in den Fernsehkanälen von Kolomoyskyj hatte. Und der Kolomoyskyj ist jetzt also auch schon fröhlich in die Ukraine zurückgekehrt aus dem Exil, wo er sich vor Poroschenko versteckt hat. Und Selenskyj setzt jetzt fleißig Leute von Kolomoyskyj bei sich in einer Präsidialverwaltung auf Schlüsselpositionen. Also das ist auch noch lustig. Aber was du sagtest, ist richtig. Die Leute identifizieren ihn natürlich mit der Figur, die er gespielt hat, mit dem guten, ehrlichen, volksnahen Präsidenten, der eben gegen Korruption und Oligarchen kämpft. Und ich meine, das macht der Selenskyj, der ist Medienprofi, der macht das so gut, dass auch ich als kritischer Mensch, der für sowas nicht sehr empfänglich bin, das durchaus emotional spüre. Ich will jetzt einmal das Video zeigen. Ich werd das anderes zeigen, oder nicht? Weil ich habe jetzt noch einen neuen Artikel geschrieben und da ist das Video zum Teil drin, aber da werde ich mal ein anderes Video zeigen. Denn der Selenskyj hat jetzt, um eben von diesen Dingen abzulenken, dass da so der Kolomoyskyj hinter ihm steht und so weiter, hat er jetzt einen Blog eingerichtet, den nennt er Arbeitstag oder Alltag des Präsidenten. Und da haut er jeden Tag eben so, ne, seine Videos rein, was er so macht. Und das ist alles furchtbar gut gemacht. Das will ich zeigen, weil da ist die Szene, von der du gesprochen hast, auch drin. Jetzt muss ich mal eben hier rauf, gehe ich gleich auf YouTube. Komm mal her. Mal ganz Bildschirm. Das ist gerade ein bisschen langsam. So. Mache ich gleich mal Vollbildschirm, dann können wir das ein bisschen sehen. Ich spule ein bisschen vor und kommentiere. Das ist also jetzt das Video, was er über den Tag seiner Amtseinführung da veröffentlicht hat auf seinem Blog, ne, Alltag des Präsidenten. wie er aus seiner Wohnung rausgeht, ne, 20. April, 9.26 Uhr, und er geht eben zu Fuß, er geht zu Fuß zum Parlament, lässt sich nicht in der Limousine kutschieren, genauso wie der Präsident aus der Serie, der mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist. Mhm. All diese Dinge, diese Klischees nimmt Zelensky auf und verknüpft eben seine politische Arbeit mit dem, was er in der Fernsehserie gemacht hat.
Die Frau in Weiß, ist das seine Ehefrau oder ist die Verlobte?
Ja, das ist seine Frau. Das ist seine Frau, die haben auch Kinder zusammen, die sind lange verheiratet. So, da geht er eben jetzt, ne, durch die Stadt, Bleibwächter, Kameras, man sieht, dass von Aufwandbetrieb wird. Viele Kameras, Mikrofone, alles wird dann hinterher zusammengeschnitten. Das ist hochprofessionell, was der da treibt. Ne, hier, ne, abklatschen und...
Okay, und hier sieht man halt ziemlich gut, dass bei den Menschen da wirklich eine echte Freude da ist, wenn der da so durchläuft. Ich glaube, die Leibwächter sehen das nicht so toll, wenn der da
ja,
einfach
die sind
so
nicht begeistert,
durchläuft.
glaube ich. So, und jetzt ist im Grunde schon hier, ne, da ist jetzt ist schon seine Rede. Und hier kann man aber sehen, ne, wie die Leute vor dem Parlament stehen, die Rede auf Großbildschirmen verfolgen. Sagt er hier, Europa ist nicht da hinten. Europa ist bei uns hier, im Kopf. Mhm. Also er versucht, diese ganze Politik eben umzudrehen auf das, wir müssen es tun, ne, wir sind ein Volk, wir gehören zusammen, jeder von uns ist gefragt, er versucht, die Leute zu motivieren. Macht er sehr gut.
Wie ist denn sein Sprachstil, sein Erzählstil? Redet er flüssig, redet er hölzern, ist er eloquent?
Ja, siehst du, also er macht, auch wenn du kein Wort verstehst, du siehst, aber du hörst auch. Also er spricht flüssig, er ist ein sehr guter Redner, also er macht die guten Pausen, er ist, wie gesagt, ja als Schauspieler und Komödiant auf der Bühne, weiß er, was er mit der Stimme machen muss. Das macht er alles wirklich professionell, da kannst du nichts sagen. Mhm. Und jetzt, ich habe das auch im Artikel geschrieben, jetzt geht er eben vom Parlament dann zu Fuß zu seiner Präsidialverwaltung, alles zu Fuß, logisch, ganz volksnah. Jetzt kommt da gleich noch eine Szene, die können wir auch noch sehen, dann machen wir das Ding rund. Er geht jetzt also in die Personalverwaltung rein und nimmt zum ersten Mal Platz auf dem Bürostuhl von Poroschenko, der jetzt seiner ist.
Und dann sagt er, ja, das Bild kenne ich. Okay, ja.
Unbequem, sagt er. Er setzt sich und sagt, unbequem. So, und das ist also so groß geworden, dieses Unbequem, dass er, das hat richtig Schlagzeilen, das ist überall die Schlagzeilen unbequem. Also der macht das gut und die Medien nehmen es auf, auch die ihn nicht mögen. Mhm. Er macht es wirklich gut. Also es ist professionell gemacht, du kannst nichts sagen.
Mhm. Okay, also ja, also wir schauen natürlich fleißig hin, was da passiert. Wir haben es auch schon oft thematisiert, dass man, entweder lässt man ihn jetzt laufen oder haut ihm große Knüppel zwischen die Beine. Also das wird sich jetzt zeigen, du hast es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die Rada, also das ukrainische Parlament, versucht, ihm jetzt da seine Handlungsmöglichkeiten zu beschränken, indem man hier gewisse Fristen nicht mehr einhält oder hinauszögert, dass er also gar keine Möglichkeiten mehr hat, seine vollen Befugnisse auszunutzen. Also das ist schon ein Hauen und Stechen, habe ich das Gefühl, was da gerade alles passiert. Aber für mich, ganz ehrlich, Thomas, auch wenn ich jetzt nicht so ganz nah dran bin an der Ukraine, so wie du, ich habe da ein gutes Gefühl bei ihm, auch wenn er vielleicht eine Marionette von Kolomoyski ist, auch wenn er vielleicht irgendwie nicht das machen kann, was er will. Aber ich habe das riesig gefeiert, als er wirklich Präsident wurde und nicht Poroschenko. Und vor allem, was noch der Hammer ist, ja, also Deutschland muss ja dann auch einen Vertreter hinschicken zur Amtseinführung. Und wer ist gekommen? Nicht der Außenminister, nicht der Bundespräsident, sondern Christian Wulff. Und der war doch mal, was war der noch mal? Ex-Bundespräsident. Das muss dann reichen, ja. Während die Merkel noch im Wahlkampf zwischen den Stichwahlen, zwischen Wahl und Stichwahl noch den Poroschenko noch mal geholt hat, um zu sagen, hey, das ist mein Kandidat, ja. Schickt man jetzt so einen abgehalfterten Ex-Bundespräsidenten hin, zeigt natürlich auch, wie die Regierung in Berlin zum Selenskyj steht, oder? Was meinst du?
Ja, das ist ein klares Zeichen. Also unwichtiger wäre nur noch gewesen, wenn sie einen Hausmeister vom Bundestag geschickt hätten. Das ist ein ganz eindeutiges Signal, wobei, ich meine, gut, die Merkel ist, ich mag sie überhaupt nicht, aber sie ist nun mal doch Profi. Ich denke, die wird sich mit dem Selenskyj einlassen müssen, sie hat ja gar keine Wahl. Aber sie ist unglücklich, klar. Der Poroschenko war gut zu lenken, der Selenskyj ist schwer einzuschätzen und ich teile den Optimismus nicht, weil wenn ich jetzt sehe, die ersten Ernennungen eben von Selenskyj, das sind alles Kolomoyske-Leute. Mhm. enge Berater und Anwälte von Kolomoyskyj sind jetzt seine Berater, die Leiter seiner Präsidialverwaltung und so weiter. Das macht mich nicht optimistisch, weil der Kolomoyskyj ist auch nicht gerade als Menschenfreund bekannt. Der ist auch ein skrupelloser Oligarch. Auch wenn er sympathischer rüberkommt als der als der Poroschenko. Ne? Der Kolomoyskyj hat so einen Bart, so einen weißen, schicken Bauch, so, der sitzt da gemütlich und immer ein Lächeln im Gesicht, so schelmisches. Aber es ist ein skrupelloser Oligarch. Punkt.
Ja, okay.
So, der wenn der seine Leute in die Regierung setzt, dann habe ich meine Zweifel, was daraus wird.
Okay. Also. Ein bisschen wie Captain Iglo, gell? So, ja, so dieser Typ aus der Werbefigur. Ich weiß, was du meinst, aber vielleicht ist es auch meine Naivität, dass ich das einfach sehen so möchte. Weißt du, bei all diesen, ständigen negativen Nachrichten, die wir auch behandeln, die man den ganzen Tag sieht, ist so der Selenskyj so ein kleines bisschen so, ja, vielleicht wird das ja doch irgendwie schaffen. Also ich würde mich zumindest freuen, wenn es für die Menschen in der Ukraine insgesamt besser wird, ja.
Ja, wie gesagt, es wirkt ja. Ich meine, jetzt wir kennen die Bilder, die wir so sehen, oder jetzt mal das Video, er kommt ja gut rüber. Und wenn man ihn jetzt kennt, und er ist ja ein bekannter Comedian und der ist wirklich gut, der hat ein riesen positives Image und der kann wirklich positiv und sympathisch rüberkommen. Und ich merke es bei mir, ich sehe die Meldung und sehe, um Gottes Willen, das geht schon wieder los mit Oligarchen und so weiter. Aber dann sehe ich die Bilder und irgendwie lächle ich auch und sage, ach, das wird schon, weil das ist ja ein netter Kerl. Aber das ist eben die Augenwischerei und ich hoffe, ich liege falsch. Ich hoffe, ich liege falsch. Aber die ersten Ernennungen von Selenskyj machen mich nicht optimistisch.
Ja, wir werden sehen. Also, es gibt ja noch, es gibt ja noch Zeiten, wo sich irgendwas zum Positiven entwickelt. Also, mir wäre es wirklich recht. Aber du, dann wollen wir mal den Blick in unser Nachbarland richten, auf den großen Aufreger der Woche. Also, ich muss schon fast sagen, so bei der Vorbereitung jetzt mit unserem Gespräch habe ich mir gedacht, so eigentlich sind wir ja nichts anderes fast wie die ganzen Massenmedien auch. Wir warten ja regelrecht auf solche Nachrichten, um uns dann mehr oder weniger drauf zu stürzen, damit wir was Interessantes zu sagen haben. Also ich habe mich innerlich dann schon fast dabei ertappt, so nach dem Motto, puh, das ist ja eigentlich bin ich ja dann auch fast nichts anderes wie diese ganzen Massenmedien, weil wir wollen ja auch viele Leute erreichen und mit tollen Themen erreicht man dann viele Leute. Aber wir versuchen es natürlich keinen Spin reinzubringen, ja, dass wir jetzt quasi auf die Österreicher draufhauen und den Keil zwischen Österreich und Russland noch größer machen, sondern wir versuchen zu analysieren, was die Hintergründe sind von dem Ereignis jetzt auf Ibiza, in Ibiza Gate, und wir versuchen halt auch zu verstehen, wer davon ein Interesse haben könnte. Also das ist meine Motivation. Aber du verstehst meinen Gedanken, was ich sagen wollte. Wir sind froh, wenn solche Themen kommen. Und so geht es den Redaktionsstuben natürlich auch. Und das sieht man jetzt die Woche. Ich lese hunderte Artikel, habe ich jetzt schon gesehen, über diesen Fall. Ja,
ja, also ich sehe allein, also der Traffic auf meiner Seite ist explodiert, seit diese Sache gekommen ist und ich darüber schreibe. Das freut mich natürlich. Andererseits ärgert mich eben, was da passiert. Es ist für mich ist es immer eine Zwickmühle. Ja? Einerseits wäre ich froh, wenn diese Sachen nicht passieren und das, was ich mache mit meinem kritischen Blog oder mit unserer Sendung, wenn wir das gar nicht machen müssten. Aber ich meine, wir werden so gefüttert mit Material, dass man sich dem gar nicht entziehen kann. Und gut, nun ist es unser Job und wenn es morgen besser wird, dann würde ich auch gerne mal, positive Reiseberichte aus Russland bringen, anstatt politische Sachen. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von weg, dass wir sowas machen können.
Genug Vorgeplänkel, wollen wir in die Sache einsteigen. Es ist wirklich passiert, der Vizekanzler in Österreich musste zurücktreten. Innerhalb von Stunden ist das Ganze hochgekocht worden. Und alles hat seinen Anfang genommen mit einem Video, das zeigt, wie er und sein Intimus, also sein engster Vertrauter, der Gudenus, wie heißt der jetzt? Ja. Gudenus, ja. Der hat vor 2 Jahren in einer Villa in Ibiza, ja, sagen wir mal so, nicht ganz saubere Geschäftspraktiken vorangetrieben mit einer angeblich russischen Oligarchin. Ja, da müssen wir auch noch genau einzeln drauf reingehen über die russische Oligarchin. Und als das Video dann mehr oder weniger jetzt publik gemacht worden ist, ist natürlich das eingeschlagen wie eine Bombe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt möchte ich mit dir gerne mal im Detail analysieren, was für ein Video das war, wer wahrscheinlich das lanciert hat, wie der Zeitpunkt ist, dass das gekommen ist und so weiter und so fort. Also, wann hast du davon erfahren, von dem Video?
Ja gut, wie wir alle aus den Medien irgendwie. Wann war das? Samstag?
Deine Spürnase hat vorher noch nichts mitgekriegt.
Ja, woher denn? Mir schicken die sowas ja vorher nicht. Das kriegt ja nur der Spiegel. Der Anti-Spiegel wird nicht wirklich im Detail aufgenommen. Der darf das nicht bekommen vorher. Nein. Ich würde immer gern zum Verständnis die Sache chronologisch aufbauen. Das heißt, es hat ja eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte begann weit weg von allen Medien vor über 2 Jahren, als, das hast du mir ja geschickt sogar mit den Details, das sind ja Sachen, die sind ja bekannt, das hat der Strache in seiner Presseerklärung schon gesagt, dass dieser Kontakt von langer Hand vorbereitet wurde. Da ist ein Deutscher und eine angebliche Nichte eines russischen Oligarchen sind an den Gudenus rangetreten, weil sie nach Österreich wollten. Die wollten, glaube ich, von ihm ein Grundstück kaufen. Also es ging gar nicht um Strache. Und dann gab es mehrere Kontakte, haben sich mehrmals getroffen. Die waren dann sehr vertrauenswürdig, weil die kamen mit Maybach vorgefahren, mit Wache und Chauffeur und weiß ich was. Hatten auch angeblich schon, sagte irgendein Anwalt, Geld auf ein Treuhandkonto überwiesen. Und das ging also über Wochen und das war, wie man heute ja auch noch weiß, das war zu dem Zeitpunkt, als Gudenus Vater gestorben ist. Da war der vielleicht auch nicht völlig konzentriert. Egal, auf jeden Fall, dieser Kontakt wurde von langer Hand vorbereitet. Und offensichtlich wussten die Leute, dass Strache und Gudenus gerne auf Ibiza Urlaub machen. Und so kam dann bei einem Gespräch zufällig raus, dass die Oligarchentochter oder Nichte, besser gesagt, eben auch zufällig auf Ibiza ist, wenn die auch da sind. Und ich sagte, ach, dann können wir uns ja mal privat treffen. So. Und so wurde die Sache angefädelt und so kam der Strache in diese Villa. Der hatte damit gar nichts zu tun. Der ist einfach zum privaten Treffen mitgekommen mit der Oligarchin oder Oligarchennichte. Kann man jetzt natürlich sehr naiv nennen, aber es ist eben so passiert. Und dann wurden die 6 Stunden oder 7 Stunden soll das gedauert haben, das Treffen. Mit viel Alkohol, die hatten da guten Wein, guten Schnaps und haben sich also fröhlich einen auf die Binde gegossen. Und da hat in diesen 360 Minuten, 6 Stunden, offensichtlich der Strache 2, 3 Mal verwerfliche Dinge gesagt. Es reicht für ungefähr 2 Minuten Video. Also ich weiß nicht, ob du mal, du trinkst ja nicht. Mir ist das schon passiert, dass ich zu viel getrunken habe und ich hätte es nicht gerne gehabt, wenn jemand dabei aufgenommen hätte, was ich so erzähle. Da kommen wahrscheinlich mehr als 2 Minuten Blödsinn raus, wenn ich nach dem Papier in Ruhe mit Freunden sitze. Also von daher ist das für mich jetzt alles sehr dünn, was die da gefunden haben.
Weißt du, das Problem,
Und
Thomas, das Problem mit
ja?
meinem Alkoholkonsum ist, ich bin allergisch gegen Alkohol. Ich werde davon betrunken.
Ja, das ist der Sinn der Sache.
Ja, aber es reicht ein Radler und meine Synapsen fangen an zu spinnen und also wenn ich eine Maß Bier trinken würde auf dem Oktoberfest, dann wäre ich nicht mehr zurechnungsfähig. Und das war schon immer so. Deswegen ist Alkohol für mich, das funktioniert einfach nicht. Ja, aber danke, dass du das erwähnt hast, ja.
Ja, aber nee, das ist einfach eine Sache, muss man einfach sagen. Also ich meine, die meisten Menschen haben irgendwann schon mal zu viel getrunken. Und dann haben sie Dinge getan, wo sie am nächsten Morgen sagten, oh, scheiße, hoffentlich hätte das keiner gefilmt. Das passiert einfach so. Und nun muss man sehen, das war wie gesagt von langer Hand eingefädelt. Und die haben also bewusst den Kontakt über Gudenus zu Strache unverfänglich hergestellt und dann Schnaps auf den Tisch gestellt. Und gewartet, also die haben dann ja auch die Themen selbst angesprochen und versucht, den Strache regelrecht da reinzuziehen, sag mal jetzt endlich, was ungesetzlich ist. Und wenn man das alles im Hinterkopf hat, dass das geplant war, dass die Gespräche so aufgezogen haben, dass sie ihn in die Falle locken wollen, dass sie ihn noch dazu betrunken gemacht haben, da hätte ich jetzt erwartet, dass da mehr rauskommt. Ja, also es ist für mich erstaunlich wenig. Und vor allem spannend ist auch, wenn man sich die Dinge anguckt, es ist alles aus dem Zusammenhang gerissen. Das sind ganz kurze Fetzen. Das heißt, du weißt nicht, in welchem Zusammenhang was gesagt wurde. Wenn der Strache dann zum Beispiel erzählt, er würde dem Strabag-Konzern keine Aufträge mehr geben, dann ist das natürlich erstmal was gegen alle Rechte verstößt. Ne? Ausschreibungen müssen ja neutral und fair sein. Aber du weißt nicht, in welchem Zusammenhang das war. Das hätte ich schon gerne mal gehört. Und die Medien werden ihren Grund haben, dass sie das nicht veröffentlichen. Sie könnten ja die 5 oder 10 Minuten vor und nach der Aussage mit veröffentlichen. Dann kann sich jeder einordnen. Das wird nicht gemacht. Und das macht mich dann immer schon sehr misstrauisch, weil, ja, wie gesagt, beim Fall Frohmeier, den wir ja hatten, da haben wir ja auch gesehen, sie haben irgendwas veröffentlicht und am Ende war da nichts dran. So, und jetzt ist es eben nicht überprüfbar. Bei Frohmeier gab es Quellen, da gab es eine E-Mail-Adresse, die haben sie dann hinterher geschwärzt, aber da war es zu spät, da hatte ich sie schon gegoogelt. Hier ist keine Quelle. Du weißt nicht, woher es kommt, du weißt nicht, was drin ist, das Video wird nicht rausgegeben, du kannst nichts recherchieren. Es ist nicht überprüfbar, du musst es blind glauben.
Wollen
Das
wir
ist
nochmal schnell
etwas.
auf diese ominöse Russin zu sprechen kommen? Also, es wird
Darf
ja
ich ganz kurz noch
gesagt.
eins einwerfen? Ich möchte noch eins einwerfen, ganz kurz, bevor wir auf die Russen kommen, weil das halte ich für wichtig. Mir geht es also nicht darum, jetzt den Strache zu verteidigen.
Ja.
Ich würde genau die gleiche Nummer abziehen, wenn das mit dem Grünen passiert. Und die Grünen sind wahrlich nicht meine Freunde. Mir geht es einfach darum,
Also solche Leute gehören nicht in die Politik, die sich auf sowas einlassen, ja.
ja, also es ist ganz einfach. Politik sollte, ne, eigentlich nicht korrupt sein. Die Finanzierungen sollten offen liegen. Und solche Absprachen darf es nicht geben. Und es gibt ja auch Gesetze dagegen. Ja? Das ist gesetzlich verboten und völlig zu Recht. Politik soll nicht käuflich sein und schon gar nicht, wenn du nicht mal weißt, wer gekauft hat. Also das heißt, da bin ich ganz eindeutig dafür, wenn der Strache da was Illegales getan hat, dass der im Bau geht. Ja, also da bin ich für sehr harte Strafen. Aber es geht mir eben jetzt hier darum, das ja aufzuzeigen, dass die Medien diesen Mann schlachten. Und jetzt Vorsicht, er hat nichts getan. Er hat im Suff gesagt, er könnte vielleicht. Ja, getan hat er nichts. Und jetzt nur ganz kurz als Gegenbeispiel, ich habe das in meinen, das will ich mal aufzeigen, bevor wir auf die Russin kommen, um das einzuordnen. Ich habe das mal aufgezeigt, auch in meinen Artikeln. Und zwar, das kann jeder überprüfen. Wie geschieht sowas in Deutschland? Also ich habe das hier in meinem Artikel, das ist dieser hier von Sonntag. Sonntag hat ORF gemeldet, dass die Staatsanwaltschaft nichts Illegales sieht und noch nicht ermitteln wird. Also das Video ist just vom Gesetz her. Aus Sicht der Justiz ist nichts passiert. Das ist ein rein politischer Skandal. Der Staatsanwalt sieht da nichts Strafbares. So. Und nun, wie gesagt, sage ich auch hier ganz klar, ich bin nur gegen Korruption und so weiter, alles ganz böse. Nur, es wird ja nicht verfolgt. Wir erinnern uns 2016, ne, gab es einen Skandal, Rent im Minister. Die SPD hatte eine Preisliste für Lobbyisten. Ein Gespräch mit dem Minister kostet 7.000 Euro, Staatssekretär 5.000 Euro. Ja, und dann konnte jeder Lobbyist die Kohle auf den Tisch legen und kriegt ein Treffen mit dem Minister präsentiert. Und das hat der Lobbyist nicht gemacht, weil er das Geld über hat, sondern weil er was erreichen wollte. Das ist Korruption. Das war auch verdeckte Parteispenden. So, das sind alles Dinge, und es ist nicht gekommen, dass der Staatsanwalt ermittelt hat. Die SPD ist nicht aus der Regierung geflogen. Die Minister sind nicht gefeuert worden. Ja? Die Medien haben kurz berichtet und dann war ganz schnell wieder Sand über, fertig, vergessen. Bei Strache wird das durch die Medien gezerrt und der hat nichts getan, sondern im Suff angekündigt, er könnte vielleicht. So, und warum wird das in Deutschland nicht verfolgt? Das sind ja auch Gesetzesverstöße. Es gibt in Deutschland das Gerichtsverfassungsgesetz und da den berühmten Paragraphen 146. Und das bitte ich jetzt, kann jeder auch fragen, Juristen, die erkennt, das ist jetzt kein Quatsch. Paragraph 146 GVG sagt, die Beamten der Staatsanwaltschaft haben den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzukommen. Klingt unverfänglich. Aber wer ist der Vorgesetzte der Staatsanwaltschaft? Das ist der Justizminister. Und wer war 2016 Justizminister? Ein freundlicher Herr namens Heiko Maas von der SPD. Das heißt, der SPD-Justizminister hat dem Staatsanwalt gesagt, hier brauchst du nicht ermitteln. Gegen mich und meine Kollegen. Ja, das ist der Punkt. Und darum werden solche Skandale in Deutschland kommen kurz rein. Oh, Rente Minister hat jemand von gehört, war schnell wieder weg, war wohl nicht schlimm. Ja, war nicht schlimm, weil der Staatsanwalt nicht ermitteln darf und weil die Medien da nicht drüber berichten. Wenn ein Strache sich verplappert, ohne was getan zu haben, dann ist das bei Spiegel Online drei Artikel am Tag wert, die anderen Medien machen mit, der Kerl muss gehen, die Partei wird geschlachtet. Sorry. Und dagegen bin ich. Also, das heißt, es geht mir nicht für Strache, sondern gegen diese tatsächlich vorhandene Korruption und die Tatsache, dass weder unser Rechtsstaat, den wir so nennen, noch unsere Medien dagegen vorgehen. Das ist die Motivation, warum ich dieses Thema mache. Es war mir wichtig, das mal zu sagen.
Danke, dass du das mit dem Paragraph angesprochen hast. Ich habe da in einem anderen Buch auch etwas darüber gelesen, über diese Situation. Das Buch heißt Der Doppelmord an Uwe Barschel. Es ging darum, dass die Auffälligkeiten bei der Ermordung von Uwe Barschel so groß waren. Also es wurde ja als nicht Selbstmord, sondern also auf jeden Fall nicht als Mord dargestellt, sondern als Unfall. Aber die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungsbehörden in der Schweiz haben also die deutschen Behörden aufgefordert, da näher zu ermitteln, weil das den Anschein hat, dass es eben ein Auftragsmord war. Und die Justiz hat in Deutschland den Staatsanwälten verboten, diese Ermittlungen aufzunehmen. Und das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unsere Justiz nicht unabhängig ist, sondern absolut weisungsgebunden, so wie du eben auch gerade mit diesem Artikel gesagt hast, Paragraph 146. Das haben wir mehrfach in unserem System, ja, oder in unserer Geschichte schon gehabt, dass das einfach nicht aufgegriffen wird. Das wird
Ja,
nie
also es ist
kommen,
der
dass
Punkt,
irgend
ist,
so eine staatstragende Affäre wird nie von den Staatsanwälten irgendwie aufgegriffen, weil der Justizminister, der natürlich dann von der Merkel oder vom Kanzler selber dann auch die Weisung bekommt, da ermittelt wird. Also
ja, beim Fall Barschel war das Schleswig-Holstein, da hat also der schleswig-holsteinische Justizminister die Staatsanwaltschaft Lübeck eingebremst. Und das ist das berühmteste Beispiel, aber eben nur eins von vier. Ja, und das ist also, wie gesagt, was ich da eben erzählt habe, man kann es nachlesen, es ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das ist gängige Praxis. Gegen einen Politiker wird nur ermittelt, wenn der Justizminister die Staatsanwälte von der Leine lässt. Solange das nicht geschieht, passiert einem Politiker nichts. So. Und Barschel ist, wie gesagt, das klassische Beispiel, das ist ja nun auch unbestritten. Da haben sie eben dem Staatsanwalt verboten zu ermitteln. Da haben sie gesagt, nee, das machen wir lieber in Untersuchungsausschüssen. Und die Untersuchungsausschüsse haben nichts gebracht. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Ich habe jetzt da Äußerungen von Leuten gehört, die da in der Nähe gesessen haben bei den Geschichten. Und da sagten die Politiker unter sich auch, ja, es ist ganz gut, wenn es nicht rauskommt. Und dann haben sie es in den Untersuchungsausschüssen begraben. Ich habe zu dem Thema vielleicht, um das kurz nochmal zu vertiefen, für jeden, der es interessiert. Ich habe da ursprünglich schon vor längerer Zeit mal einen Artikel drüber geschrieben. Wir kommen jetzt vom Thema, aber ist egal, wo ich das genau erklärt habe. Ja,
Zeig mal
also
das
ein
Bild,
Beispiel.
zeig mal das Bild nochmal bitte, wo Justitia sitzt da. Okay, das sieht aus wie Berlusconi, der gerade die
Ja,
Justitia
das ist, die
vergewaltigt hat.
Karikatur ist Berlusconi, aber es geht ja ums Prinzip. Also, und hier habe ich das also auch erklärt mit dem GVG, und habe dann eben erklärt, an vielen Beispielen, wo in Deutschland Politiker definitiv Verbrechen begangen haben, gegen Paragraphen verstoßen haben und wo nie ermittelt wurde, weil der Justizminister über den 146 GVG jede staatsanwaltschaftliche Ermittlung verhindern kann. So. Das habe ich hier sehr ausführlich dargestellt, kann jeder überprüfen, Quellen wie immer dabei. Verlinken wir dann auch den Artikel. Noch einen Nachsatz, bevor wir zur Strache zurückkommen. Wenn ihr euch jetzt alle fragt, warum dann trotzdem gegen die ein oder andere Politiker mal ermittelt wird, ja, Wulff, angeblich Korruption, Itati, Pornos auf dem Computer. Ja, dann könnt ihr euch ja mal fragen, was die vielleicht angestellt haben vorher, dass der Justizminister dem Staatsanwalt grünes Licht gegeben hat. Das nur so am Rande. Denn
Ich
ohne
erinnere
Erlaubnis
mich.
des
Ich erinnere mich.
Justizministers, ohne Erlaubnis des Justizministers wäre nichts passiert. Immer
Ja,
im
also so
Hinterkopf.
viel, sehr vielschichtig
So,
das
genau.
Ganze. Kann man auch gerne Ausflüge machen, andere Themen. Zurück zu unserem Thema Strache. Also es wird wieder mal das typische Framing aktiviert, auch bei diesem ganzen Fall. Ja, das ist natürlich noch eine Metaebene über dem Ganzen, dass es also wieder die Russen waren. Was hängen bleibt, ist also eine russische Oligarchin. Zuerst war es die vermeintliche Russin. Sie ist ja eigentlich Lettin, aber angeblich. Und dann soll es die Nichte sein von einem russischen Oligarch. Der hat aber gar keine Nichte. Das geht also gar nicht. Also das ist
Der ist
wahrscheinlich
Einzelkind,
eine
der kann
Agentin
keine.
gewesen oder Schauspielerin oder was auch immer. Aber das Framing in den deutschen Medien ist jetzt gar nicht mehr vermeintlich russisch, sondern es ist die Russin. Und damit wird natürlich wieder angeknüpft an das Ganze, ja, an diese ganzen letzten 2, 3 Jahre, seit Trump an der Wahl ist, dass man eben gesagt hat, der Einfluss der Russen auf die Wahlen, gerade jetzt, egal ob Amerika oder insgesamt, also dieser Kontext wieder mal hergestellt, die bösen, bösen Russen, die dürfen wieder mal den Sündenbock spielen, ja, in dieser Richtung. Und in den deutschen Medien wird überhaupt nicht kritisch darüber nachgefragt, ob wo die jetzt eigentlich herkommt. Also ich finde das symptomatisch schon wieder, und ich habe das Gefühl, dass diese Strache-Geschichte, dass diese Ibiza-Gate so ein Multipurpose-Nummer ist. Also da mehrere Fliegen mit einer Klappe zu erschlagen. Zum einen kann man die FPÖ-Regierung abschießen, man kann die Regierung in Österreich insgesamt in Bredouille bringen, was wir ja jetzt sehen, auch dass eben der Kurz vielleicht selber sogar schon vorbei ist, also abgelöst wird. Und dass man natürlich wieder diesen Spaltpilz hineinbringen kann. Jede Regierung, die sich auch nur ansatzweise in Richtung Russland entwickelt, muss natürlich irgendwie eingebremst werden. Aber was weißt du denn über diese Dame?
Ja, über die Dame wissen wir alle nicht viel. Also ich habe jetzt eben, ich will das auch zeigen, du hast mir ja freundlicherweise vor ein paar Tagen den Artikel geschickt. Ich hatte ja die Vorgeschichte kurz erzählt, die wie gesagt eigentlich bekannt war. Ganz interessant war in dem Zusammenhang ein Artikel, den du mir geschickt hattest. Moment mal, ich muss den ganz aufmachen, nur eben zeigen, wer den sehen will, kann ihn dann lesen, wo eben auf diese Vorgeschichte noch ein bisschen genauer eingegangen wird. Da kommt es mit mehr Details. Eben wie das Ganze überhaupt eingefädelt wurde. Ein sehr schöner Artikel. Er bringt in der Sache nichts Neues, was nicht schon bekannt war, aber eben Hintergrund. Also sehr schön, verlinken wir auch, war interessant zu lesen. Ja, ansonsten, es ist wie du sagst, es ist die üblichen Zutaten. Das russische Fernsehen macht sich nur noch lustig über die europäische Politik. Die sagen dann auch, ja gut, das ist das Übliche. Russisches Geld, russisches Mädchen, russischer Skandal, super passt. Also es ist immer das Gleiche. Wenn irgendein Skandal in Europa passiert ist oder im Westen, ist immer Russland schuld. Auch wenn in diesem Fall sogar Strache gesagt hat, ja, sie hat sich zwar als Nichte eines russischen Oligarchen vorgestellt, aber hat uns, oder Gudenus hat das gesagt, als es um den Kauf eines Grundstücks ging, sie hat uns einen lettischen Pass gezeigt, also eigentlich Lette, russischsprachig. Aber der Pass wird wahrscheinlich nicht allzu echt gewesen sein. Wir haben gestern, oder ich habe nochmal so nebenbei, wie gesagt, Humor muss sein, wir hatten ja gestern das Ding gesehen, also was ist bekannt in Russland über die russische Investorin? So, jetzt wissen wir es. Wir können die Sendung schließen. Das Ding ist gelöst.
Aber also, so ist es. Genau so
ja,
ist es. Ja, der sieht sogar besser aus so.
ja, aber das kannst du nicht sagen. Weil, wie die aussieht, wissen wir nicht, weil auf dem Video, das ist ja der Witz an der Sache, die Frau ist gepixelt. Ja, also die Frau kannst du nicht auf dem Video erkennen. Also, was wir nicht wissen, ist, wer hat gepixelt? War das die Redaktion Spiegel oder Süddeutsche oder haben das schon die Autoren des Videos gemacht? Tatsache ist, die Frau ist gepixelt. Du siehst ihr Gesicht. Also, ist so ganz schwer rauszukriegen, wer das ist. Das wird noch lustig. Man hört ab und zu mal ihre Stimme.
Ja, ja.
Aber das ist auch alles.
Und das, was du ansprichst, ist jetzt auch ein weiterer Punkt, den wir unbedingt noch mal ein bisschen rausholen müssen. Wer hat dieses Video veröffentlicht und vor allem zu welchem Zeitpunkt? Und das ist natürlich dann auch schon wieder in den letzten Tagen, also das hat viele Leute natürlich sehr skeptisch gemacht, sage ich jetzt mal so, dass man gerade die Süddeutsche und der Spiegel so ein paar Tage vor der Wahl dieses Video jetzt rausgehauen haben. Und natürlich gab es dann da massive Vorwürfe, ja, das war doch alles inszeniert und das habt ihr ausgenutzt und so. Und jetzt kommt natürlich der Spiegel und versucht das Ganze zu rechtfertigen. Nein, nein, nein. Das haben wir also gerade zufällig vor ein paar Tagen bekommen, also innerhalb eines Monats oder vor einer Woche, da gibt es verschiedene Aussagen und jetzt heißt es, ja, wir haben das geprüft und nach der Prüfung haben wir festgestellt, es ist authentisch und dann mussten wir das einfach raushauen. Das geht also gar nicht anders, das ist unsere journalistische Sorgfaltspflicht, also ich nehme es jetzt mal sinngemäß wieder. Ja, und vor allem dann, jetzt hat aber Monsieur Strache selber gesagt, er hätte doch gerne das Gesamtmaterial von diesem Video und nicht nur die 2 Minuten Zusammenschnitt und darauf sagt jetzt Spiegel und Süddeutsche sagen, nö, das dürfen wir nicht, weil privates Geplänkel gehört nicht in die Öffentlichkeit, obwohl er selber sagt, ich hätte gern das Video. Und damit könnte man dann vielleicht auch das Video im ganzen Kontext zeigen, dass diese Begriffe oder diese Inhalte, die in den Medien kolportiert werden, dass die eben aus dem Zusammenhang gerissen worden sind.
Oder auch nicht.
Ja, oder auch nicht, aber ich meine, wenn er das selber möchte, dann ist es doch ein gutes Zeichen dafür, ja, dass er das alles mal veröffentlichen möchte, ja?
Ja gut, also wieder ein bisschen auseinanderpulen. Also zunächst einmal, jetzt bist du Journalist und stell dir mal vor, du bekommst interessantes Material und dann hast du die Wahl, veröffentliche ich es jetzt vor der Wahl, weil ich jetzt das habe und als Journalist ja auch informieren muss, oder warte ich bis nach der Wahl und lass mir dann vorwerfen, ich hätte es zurückgehalten. Ja, das also jetzt mal kurz, ich versuche, auch wenn es mir schwerfällt, mich mal als Spiegel zu fühlen. Und wenn das jetzt wirklich so ist, wie Sie sagen, Sie haben es also kurzfristig bekommen und dann standen Sie vor der Wahl, dann mussten Sie es wahrscheinlich wirklich veröffentlichen. Das kann ich sogar verstehen. So.
Ja, aber dem Spiegel muss doch klar sein, Thomas, den Redakteuren muss doch klar sein, wenn man das Video, wenn das 2 Jahre alt ist und man spielt ihnen das ein paar Tage vor der Wahl zu.
Ich bin ja nicht fertig. Aber was ich dem Spiegel vorwerfe, ist, wie gesagt, was er veröffentlicht. Dass er es nicht in den Zusammenhang stellt, dass er die Zusammenhänge geheim hält, dass er eben dabei einseitig berichtet. Also man sieht dann, ne, wie gesagt, diese Begründung vom Spiegel, das ist das, was ich sage, die ist ja in der Sache korrekt, aber sie ist vorgeschoben. Weil was der Spiegel danach macht, ist, ne, er begründet alles korrekt und macht dann aber einseitige Berichterstattung. Dann macht er eine volle Kampagne gegen den Strache, zeigt das Video nicht und berichtet nur in eine Richtung. Er stellt also keine kritischen Fragen, weil, und das ist ja der Punkt, er könnte jetzt sagen, und das ist, ich habe es ja zitiert in einem Artikel, wo der Spiegel sagt, wir haben es gerade bekommen und jetzt müssen wir. So, aber das hat nichts mit der Europawahl zu tun, sagt der Spiegel sogar. Warte mal, ich suche das gerade mal raus. Und dann frage ich mich doch mal automatisch, ist egal, aber dann frage ich mich automatisch, woher wisst ihr das? Ihr wisst nicht, von wem es ist, ihr wisst nicht, warum ihr es gerade jetzt bekommen habt, ihr könnt euch dahinter verstecken, dass ihr es ja deshalb veröffentlichen musstet, aber stellt doch mal die Frage, wer hat es gemacht, wer hat es euch gegeben? Und mit welchem Interesse?
Und vor allem, wer profitiert davon?
Ja, die Frage stellt der Spiegel nicht. Ja, er geht nur auf sich ein, nach dem Motto, ich kann nichts dafür. Ist ja sogar richtig. Aber danach könnte er dann objektiv berichten und sagen, okay, wir wundern uns auch, warum wir es gerade jetzt bekommen haben. Oder hier ist die gesamte Textpassage. Oder. Es ginge alles Mögliche. Tut er alles nicht, danach ist er einseitig. So, und jetzt passiert Folgendes. Es ist ja nicht nur Strache, der das Video haben will. Die österreichische Staatsanwaltschaft hat sich die veröffentlichten Schnipsel angeguckt und hat gesagt, da ist nichts Strafbares drauf. Da können wir nicht ermitteln, da ist nichts. So. Und dann sagt die Staatsanwaltschaft, wir hätten jetzt gerne das ganze Video, um zu gucken, ob da vielleicht doch was ist. Ja, also das heißt, der österreichische Staatsanwalt will das Video haben, um zu sehen, ob er eine Straftat findet. Der Strache will das Video haben, um zu beweisen, dass er nichts Verbotenes getan hat. Ganz merkwürdige Koalition von Staatsanwalt und potenziellem Angeklagten, die zusammen das Gleiche wollen. So, und dann kommt der Spiegel und sagt, ja, nee, das geht nicht. Und jetzt kommen die großen Widersprüche. Also zunächst begründet der Spiegel das damit, dass er nicht mehr veröffentlicht, weil er sagt, ja, der Rest sind so private Plaudereien, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Steht wörtlich im Spiegel drin. Und dann sagt der Strache, Moment mal, das ist meine Plauderei. Ich war dabei, ich kann doch entscheiden, ob wir das veröffentlichen. Nee, geht nicht. Und als nächstes sagt der Spiegel dann Quellenschutz. Und da wird es ganz obskur. Weil hier widerspricht der Spiegel sich selbst. Er sagt einerseits, wir haben es aus einer unbekannten Quelle, wir wissen nicht, wer es ist, wir können die Quelle nicht verifizieren. Guter Trick, wenn ich nichts weiß, wer die Quelle ist, muss ich auch keine Fragen beantworten. Im nächsten Satz sagt der Spiegel, ich kann das Video nicht rausgeben wegen Quellenschutz. Ja, wenn du deine Quelle nicht kennst, wen schützt du da? Das würde ich gerne mal wissen. Ja? Und also das sind richtige Widersprüche.
Ja, ich verstehe.
Entweder
Ja,
weder.
ja,
Entweder
ja,
kenne ich die Quelle nicht oder ich gebe es nicht raus wegen Quellenschutz. Entscheidet euch los.
ja.
So, und da haben sie sich also schon in meinen Augen ins Knie geschossen. Bin jetzt dabei, einen Artikel vorzubereiten, der wird kompliziert, aber den schreibe ich heute irgendwie, wo ich all die Dinge nochmal rein tue. Weil es ist ein Unding, wie gesagt, was der Spiegel da macht, dass er wirklich sich da selbst widerspricht, aber Hauptsache das Video nicht rausgeben. Und das erinnert mich, sorry, an den Fall Frohnmeier. Wir erinnern uns vage, da ging es um eine E-Mail, die hat das ZDF gezeigt, Spiegel und ZDF, Frohnmeier, Putins Puppen. Ich habe dann herausgefunden, dass diese E-Mail-Adresse nichts mit dem eigentlichen Protagonisten zu tun hat, der es gewesen sein soll. Daraufhin hat der Spiegel die Berichterstattung über den Fall eingestellt und Frontal 21 hat seinen Bericht noch verändert und wo im Teaser noch alles zu sehen war, haben sie hinterher im Bericht alles geschwärzt. Da sind sie vorsichtiger. Jetzt geben sie gar nichts raus, dann kann ich auch nichts rausfinden und auch kein anderer Rechercheur und dann brauchen sie nichts schwärzen. Und das macht verdächtig. Also journalistische Arbeit sollte transparent sein. Quellenschutz verstehe ich. Aber Sie können ja in dem Video, wenn Sie es rausgeben, die Gesichter der Quellen auch wieder verpixeln, wie Sie es gemacht haben bei den veröffentlichten Stellen. Also der Quellenschutz wirkt für mich nicht. Ja, du kannst die Gesichter verpixeln. Du kannst die Stimmen verfälschen. Wird alles nicht gemacht. Quellenschutz.
Ich bin von dieser Story ja nicht begeistert, das ist das falsche Wort, aber irgendwie fasziniert von dieser Vielschichtigkeit von dieser ganzen Aktion. Also, wenn wir uns jetzt mal anschauen, mit was für einem Aufwand diese, ja, genau.
Ja, ich muss es mal sagen, nicht beim Thema Spiegel. Ich bin wieder zu Hause, ich habe meine Tasse wieder.
Zuckerblatt, ja. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, wie mit was für einer großen. Mit was für einem großen Aufwand da diese ganze Aktion eingefädelt worden ist. Wir können das auch sehen anhand in diesem Artikel, den du vorhin aufgeschlagen hast. Da geht es auch darum, wer den Kontakt eingefädelt hat. Das war ein Anwalt aus Wien und so weiter. Und man sieht eben da auch, es geht darum, dass die alle zusammenkommen. Das kann man alles genau nachlesen. Aber ich möchte mal kurz diese Passage hier vorlesen. Die junge Dame, welche mit einem Maybach inklusive Chauffeur und Bodyguards vor dem Hotel vorfuhr, war in Russisch Sprache sehr gesprächig. Sie liege im Streit mit ihrem Onkel, habe aber nunmehr ein Vermögen von 350 Millionen Euro und möchte im friedlichen, schönen Österreich Sicherheit und Kultur genießen. Investitionen in Grundstücken, Immobilien, Firmen tätigen, vor allem aber ihre Kinder österreichische Schule schicken. Also es geht weiter in diese Richtung. Der Anwalt bestätigte die Aussagen, bla bla bla, also kein Zweifel an der Seriosität. Also man
Und
hat
das
schon
ist
im
schon da.
Vorfeld, Thomas, warte, man hat schon im Vorfeld da mit wirklich großem Aufwand mit Chauffeur und Maybach und die Frau eingeführt. Man hat also viel getan, um da bei den Menschen, um die es ging, die dann den Kontakt zu dem Strache hergestellt haben, also ein Vertrauen aufzubauen. Und erst danach ist es mehr oder weniger in eine Richtung umgeschlagen, wo keiner merken konnte, Moment, das ist ja hier eine Falle. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat eine Frau, die dabei war, ich glaube, das war die Frau von dem Gudenus,
Komme ich gleich drauf,
seine
ja.
serbische Frau, die hatte so ein komisches Bauchgefühl und die hat gesagt, Moment mal, irgendwas stimmt doch hier nicht, hier ist doch irgendetwas faul und wahrscheinlich war der Alkoholpegel der Herrschaften schon so groß, dass sie gesagt haben, ah, das passt schon, das ist schon alles in Ordnung. Also hätten Sie mal lieber auf Ihre Frau gehört, dann wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Aber der Artikel ist wirklich sehr gut. Da kommt einiges raus, wie das eingefädelt worden ist. Aber jetzt überleg mal auch von der technischen Seite her, wenn man sich vorstellt, was es für ein Aufwand ist, dieses Haus mit dieser Technologie zu verwanzen, mit so einer, also wirklich guten Qualität und mit Funkübertragung und einer Minikamera, die man nicht irgendwie sofort erkennen kann. Und ich habe in einem Artikel auch gelesen, ja, das kann man hier für 100 € irgendwo im nächsten Elektronikmarkt kaufen.
Steht in dem gleichen Artikel drin.
Von wegen. Wir haben gestern drüber gesprochen. Was hast denn du rausgefunden, wie schnell man da so eine Kamera sich besorgen kann?
Ja, also zunächst mal, es gibt ja so ein paar Fragen. Es wird ja auch in unserem Vorgespräch hatten wir das Thema, wie kann der Strache so blöd sein, sich mit denen zu treffen, ja? Oder das sich zu überprüfen, oder der Gudenus. So, jetzt ist ja die Frage, wenn sie von vornherein schon sagt, sie hat sich mit dem Onkel zerstritten. Ja, dann geht der Gudenus nicht hin und ruft den Makarow an und sagt, hör mal, ist das deine Nichte? Ja, die hat dann die Legende auch so aufgebaut, dass keiner den Makarow anruft. Mal ganz nebenbei. Also das war schon wirklich komplett durchdacht. So, zu dem Aufwand. Ja, man müsste sich mal mit dem Taschenrechner hinsetzen und rechnen, was es kostet, zwei Leute zu bezahlen, die Lockvogel spielen. Das sind ja jetzt zwei Unbekannte, von denen keiner genau weiß, wer sie sind. Sind das engagierte Schauspieler? Sind das vielleicht sogar Agenten von irgendeinem Geheimdienst, wer weiß es schon. Es sind jeweils zwei Leute, die man bezahlen muss. Und dann kommen die Spesen, ne? Hotelrechnung, der Anwalt, der da rumläuft und alles bestätigt, der Maybach, die Reisen nach Österreich mehrmals, nach Ibiza, eine Villa mieten und so weiter. Kostet alles Geld. Und jetzt kommen wir zu der Spionagetechnik. Du hast ja auch gestern gesagt, weil das eben in dem Artikel, der sehr gut ist, den du eben zitiert hast, da steht das mit den 100 Euro drin. Da hätte ich den Autor gerne mal gefragt, er sollte mir die Adresse geben, wo er das für 100 Euro kauft. Wir reden hier über Kameras und ich habe solche Dinger hier in Russland mal gesehen, weil ein Freund von mir eine Sicherheitsfirma hat. Der hat die Dinger teilweise mit Polizeierlaubnis, um bei Unterschlagungsverdacht in Firmen Räume zu überwachen, um zu sehen, wer da klaut. Ich habe die Dinger mal in der Hand gehabt. Und die sind so klein, das ist eine zerdrückte Mücke an der Wand. Mehr ist das nicht. Also es ist verrückte Technik. Das kannst du nicht erkennen. Die legst du beim Bild unter einen Bilderrahmen in Schatten, die sieht kein Mensch. So, und dann hast du ja auch gestern gesagt, ja, 100 Euro kann man kaufen. Da habe ich zu dir gesagt, du, Robert, wir haben diskutiert über Kamera und Mikrofon. Ich habe mir jetzt eine billige Webcam gekauft für 70 Euro. Jetzt soll ich auch ein Mikrofon kaufen, dann bin ich nochmal bei 50 Euro. Und das sind solche Dinger. Halt mal die Mikrofon hoch. So, ja, und jetzt reden wir von Technik, die aussieht wie ein Fliegenschiss und die all das kann. Gute Bilder, guter Ton, lange senden, lange speichern, lange aufnehmen. Vergiss es mit 100 Euro. Also, ich kann euch raten, Leute, geht los, versucht es mal zu finden, solche Kameras.
Vor
Der
allem die
nächste Witz
Akkuleistung,
ist,
vor allem, dass die
ja,
Kamera so lang einsatzfähig bleibt über den ganzen
all
Zeitraum,
das,
ja.
all das. So, und dann kommt jetzt der nächste Witz. Versucht es mal zu kaufen. Die Dinger sind nicht legal zu kriegen. Also, ich habe in der Schweiz zum Beispiel einen Bekannten, der ist Privatdetektiv und der hat eine Lizenz für so ein paar Sachen, weil er eben auch Wanzen suchen darf. Und darum hat er eine Lizenz, selbst solche Sachen zu haben, um Leute auszubilden, wie man sowas versteckt und wie man es dann findet hinterher. Und selbst der kriegt solche Sachen nicht in die Hand mit Lizenz. Ja, also es gibt Dinge, die haben nur Geheimdienste oder Polizei, die kannst du nicht kaufen. Das heißt, wir reden hier davon, dass ganz, ganz viel darauf hindeutet, dass das Geheimdienste waren. Bewiesen ist es nicht, aber wer mich vom Gegenteil überzeugen will, darf mir gerne sagen, wo und über welchen Online-Shop, über welches Buy-Shop ich solche Technik kaufen kann. Viel Spaß beim Suchen. Also, das heißt, das ist schon eine Geschichte, das ist nicht mal jemand, der Bock hatte, den Strache zu verarschen, auf Deutsch gesagt. Das ist eine Sache, die ist eingefädelt worden, die kostete sicherlich ein paar hunderttausend Euro oder Dollar, mit allem drum und dran.
Also ein paar hunderttausend, glaubst du, das ist
Würde ich
realistisch?
schnell, ich meine, ja, denke ich schon. Ich meine, du musst die Leute bezahlen, was ich, lass jeden 50.000 kriegen, dass er den Mund hält.
Schweigegeld vor allem
So.
auch, ja?
Ja, klar, die müssen ja gut bezahlt werden. Vielleicht sind es Agenten, das sind Profis, dann haben sie eh ihr Gehalt. Aber das ist Spekulation. Tatsache ist, wir haben die ganzen Kosten da hinten dran. Das war teuer. Und das macht keiner einfach so aus Spaß. Also da steckt mehr dahinter. Und wie gesagt, nochmal, versucht einfach mal selbst, googelt, sucht solche Kameras. Viel Spaß.
Das kommt natürlich dann
Aber
zur
ich weiß,
nächsten
dass es sie
Frage.
gibt.
Welcher
Dass ich sie nicht finde,
Geheimdienst?
heißt nicht, dass es sie gibt. Es gibt sie, nur nicht zu kaufen.
Aber da kommt natürlich die Frage, welcher Geheimdienst das machen könnte. Das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Mir geht es eher darum, wie.
Da kann ich dir das dazu zeigen, ganz kurz. Die Frage ist, ich habe einen Artikel gehabt, das ist einer meiner meistgelesenen oder der meistgelesene Artikel aller Zeiten auf meiner Seite, der ist Montag gekommen. Da habe ich mal aufgezeigt, wie das russische Fernsehen berichtet. Und ich fand also die Zusammenstellung der Fakten in dem Bericht sehr gut. Sie haben also die Fakten wirklich aufgezeigt, und haben aber auch eben das Cui Bono gefragt, also wer war es denn? Und wir gehen auf den Artikel wohl nachher nochmal ein. Ich will nur ganz kurz den Schluss nehmen, weil das ist das, was du sagtest, wer war es jetzt? Und da sagte im letzten Absatz, sagten die Russen eben, na, haben dann aufgezählt, wer das alles gewesen sein kann. Und wenn das jetzt irgendwelche Politprofis waren, nicht, die arbeiten nicht aus Begeisterung. Stellt sich also die Frage, wer hat das bestellt und bezahlt? So, da kommen dann sehr viele in Frage. Der Film 2 Jahre alt und so weiter. Der kam praktisch absolut allen politischen Kräften sehr gelegen. Allen außer den rechten Euroskeptikern. So, eigentlich klar, aber ich hätte so eine Formulierung auch gerne im Spiegel mal gesehen, weil es einfach offensichtlich ist. So, und jetzt ist die Frage, wer steckt dahinter? Genau deshalb schwer zu beantworten. Die Auswahl ist so groß, wer es gewesen sein kann. Ich glaube, wir werden es nie erfahren.
Also ich habe heute einen Artikel gesehen im Cicero, und zwar war der, Moment, den muss ich mal kurz noch rausholen, war es der Mossad. Also der Cicero sieht hier den Mossad drin. Den Artikel werden wir auch verlinken. Der geht dann darauf ein, inwieweit es die anderen Dienste sein könnten. Und eigentlich kann nur ein Dienst da wirklich Interesse dran haben. Die sehen dann da eben den Mossad darin. Das ist auch interessant zu lesen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also es deutet einiges darauf hin, auf jeden Fall, dass es nicht ein Streich war, den sich eine Produktionsfirma, eine Fernsehproduktionsfirma in Köln ausgedacht hat, die sich dann gedacht haben, ah, wir machen den nächsten großen Clou und zeigen mal alle, was für eine coole Redaktion und was für einen coolen Moderator wir haben. Das glaube ich definitiv nicht, aber trotzdem, dieser Herr Böhmermann ist trotzdem wie soll ich mal sagen, eine interessante Figur in dieser Sache. Was glaubst du denn, warum dieser Knabe, der ja offensichtlich eine gut sortierte Festplatte hat, der ist ja wirklich sehr schlau, aber politisch halt naiv, warum hat man ihm das vorher zugespielt?
Die Antwort ist einfach, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Das müsste man den Böhmermann fragen, was der damit zu tun hat. Also sicherlich, dass seine Redaktion nicht war, ist mal ganz klar, sonst hätte er das schon längst in einer super Sondersendung rausgebracht, was er da alles veranstaltet hat. Und sollte er eine solche Sendung bringen, dann würde ich mir sie sehr kritisch angucken, weil auch ihn würde ich ja ganz viele Fragen stellen wollen, in dem Fall. Aber ist egal. Ich denke, auf jeden Fall, es waren Geheimdienste. Es kann der Mossad sein, aber du, es kann jeder sein. Ich meine, der BND hat auch schon nur einige lustige Geschichten gemacht. Das kann auch die CIA sein, die überhaupt gar keine Lust darauf hat, dass ein Österreich sich ständig mit Russland anfreundet. Die Liste ist für mich länger als Mossad. Also, und das ist dann am Ende Kaffeesatzleserei. Wie gesagt, die Russen haben es in dem Artikel, den ich Ihnen gezeigt habe, im Fernsehbeitrag sehr gut gesagt. Es profitieren alle davon, alle. Außer den rechten Parteien. Okay, und Russland. Ja, such dir einen aus. Und die haben alle Geheimdienste. Die Auswahl ist groß. Ich habe keine Ahnung. Und der Böhmermann, was der damit zu tun hat, das ist für mich eine ganz. Ich habe auch seine Sendung ehrlich gesagt nie gesehen. Ich wohne Gott sei Dank in Russland und bin frei vom deutschen Fernsehen. Aber die Rolle von dem Mann verstehe ich gar nicht. Der taucht immer wieder lustig auf bei politischen Skandalen und wer den da wohin lenkt, ich habe keine Ahnung und will darüber auch nicht spekulieren. Nur, das ist spätestens jetzt ist klar, wenn er von dieser Sache vorher wusste, dass der in Gegenden vernetzt ist und von Gegenden Anregungen erhält, die er in seiner Redaktionskonferenz, in seinem Abspann sicherlich nicht zeigt.
Weißt du, ich habe keine besondere Meinung zu Böhmermann. Ich kann da nichts genau sagen. Ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ich finde ihn teilweise saukomisch. Ja, der hat wirklich Talent. Es ist einer, der versteht mit so einem leichten Spott, so eine bessere Mischung aus Harald Schmidt und Olli Pocher. Weißt du, irgendwie so. Der
Ja,
Pocher ist zu vulgär, doof,
rollig.
einfach. Der versucht einfach nur Aufmerksamkeit zu kriegen. Und der Harald Schmidt war der Feingeist des hohen Spotts, mehr oder weniger. Aber immer noch nicht zu unter der Gürtellinie. Und der Böhmermann schafft es auch in seinen Sendungen, also wirklich die Leute zum Lachen zu bringen. Und er hat auch eine große Fangemeinde. Aber er ist halt politisch naiv. Er hat wahrscheinlich keine Ahnung über die wahren Verhältnisse von Machtverteilung, von Deep State und so weiter. Deswegen darf er da in seiner Sendung auch so, naja, darf er das sagen, was er sagt einfach. Und ich glaube, in dem Moment hat man ihn vielleicht auch nur benutzt, um das Ganze noch etwas voranzubringen, um die Story weiter zum Kochen zu bringen. Weil wenn so ein Komiker dann schon Tage vorher dann so Hinweise gibt, dass er bekokst, besoffen mit irgendwelchen russischen Oligarchen in Ibiza gelegen ist, dann muss das bei den Wissenden in der FPÖ für ziemlich viel Panik gesorgt haben. Vielleicht war ja das die Ursache, warum man ihm das gesteckt hat, das Video.
Ja, man könnte jetzt, also das hätten wir eigentlich analysieren müssen vor der Sendung, mal die Daten. Wann ist Böhmermanns Sendung gelaufen? Wann kamen die Meldungen? Der Spiegel sagt, er hat Strache und Gudenus am Mittwoch, also 2, 3 Tage vorher, informiert und um Stellungnahme gebeten. Das heißt also, spätestens da wusste auch die FPÖ, da ist was unterwegs. Deshalb weiß ich aber immer noch nicht, wann der Böhmermann und von wem er das erfahren hat. Wie gesagt, viele der politischen Dinge, die Böhmermann macht, erscheinen für mich jetzt in einem anderen Licht, wenn er Dinge erfährt, die er nicht erfahren durfte. Es waren Süddeutsche und Spiegel, die am Mittwoch auch noch Strache und Gudenus informiert haben. Mehr wussten es nicht. Böhmermann arbeitet aber weder bei der FPÖ noch bei Spiegel und noch bei der Süddeutschen. Das macht wirklich Fragezeichen. Und da er ja öfter politisch in Erscheinung getreten ist mit Skandalen, siehe Erdogan und so weiter, bin ich jetzt im Überlegen, ob man noch mal revidieren sollte, revidieren sollte, was er da tatsächlich so getan hat und was es bewegt hat. Ob das nicht auch Dinge waren, die platziert wurden, um bestimmte Dinge zu tun. Vielleicht nicht um. Ich habe keine Ahnung. Also, aber ich kenne ihn nicht. Ich wohne in Russland und dafür kann ich die Comedy-Show von Zelensky mir angucken, die es jetzt ja nicht mehr gibt, weil er jetzt ja seine eigene Macht vom Präsidentenstuhl aus. Und dafür kenne ich den Böhmermann nicht. Also das müsst ihr in Deutschland unter euch ausmachen, was der Böhmermann tut. Ich kenne den nicht.
Ja, aber solche Leute braucht es halt auch, ja? Die aus ihrer eigenen Agenda heraus das Ganze mit vorantreiben. Lass mal den Böhmermann sein. Ich finde nur interessant, dass zum einen dieser Zeitpunkt, wo das lanciert worden ist, diese Geschichte, und wie jetzt in diesen Tagen. Also es wurde letzte Woche, Freitag oder Samstag, ist es quasi der Skandal eskaliert, die große Empörungsstufen, Steigerung am Wochenende, und jetzt sehe ich jeden Tag, also ich lese ja auch jeden Tag die Massenmedien, jeden Tag kommt von allen möglichen Seiten irgendeine Analyse, irgendeine weitere Geschichte dazu, und das Ganze wird am Montag einschlafen. Ich traue mich Brief und Siegel wetten, dass also wirklich am Montag, wenn die Europawahl stattgefunden hat, das Thema plötzlich gar nicht mehr so interessant sein wird. Und das ist für mich auch wieder ein Zeichen, dass es, das ist nicht für mich, sondern für alle, die einfach nur logisch denken können, ist es ganz klar, das hat man jetzt zu diesem Zeitpunkt rausgehauen, damit man eben den Euroskeptikern Fahrtwind aus den Segeln nehmen kann, damit das alles kritischer wird. Ja, die sind doch alles nur Holzköpfe. Seht ihr, was für Leute ihr da wählt? Und da werden sich einige Leute auch überlegen, jetzt ihr Kreuzchen bei den Euroskeptikern zu machen. Und dann, wenn das Ziel erreicht ist, dass quasi diese politische Kampagne, dieses politische Erwachen in dieser Richtung diskreditiert wurde, dann schläft das Thema wieder ein. Ich traue mich Brief und Siegel wetten, dass wir bei der nächsten Sendung über den Fall Strache nicht mehr viel zu reden haben.
Doch, werden wir, weil wie gesagt, ich habe dir erzählt oder gesagt eben in der Sendung auch schon, ich werde jetzt nach dieser Sendung, die wir am Donnerstag aufzeichnen, einen Artikel schreiben, wo ich genau diese Sache nochmal anschauen werde, wo ich auch sehen werde, was ich was, ne, Montag bis Donnerstag, heute ist Mittwoch, mal gucken, wie viele Artikel sind im Spiegel über Strache gekommen. Ja, jetzt in diesen Tagen, in dieser Woche. Das werde ich mal aufschreiben und noch ein paar andere Sachen dazu. Und ich werde mir nächste Woche den Spaß machen, das nochmal zu tun. Und dann, ich glaube nicht, dass es Montag verschwindet, aber wie du sagst, es wird abnehmen. Und ich will einfach dann wirklich mir den Spaß machen, zu vergleichen, wie viele waren es in der Woche vor der Wahl und wie viele sitzen in der Woche nach der Wahl. So, ja. Dann sehen wir es ja. Ne? Ja. Dann kann jeder erzählen, dann kann jeder feststellen, ob wir beide hier jetzt große Verschwörungstheoretiker sind oder ob wir nicht. Lässt sich nächste Woche überprüfen. Ich werde heute schreiben und in einer Woche nochmal und dann sehen wir es. Also das ist, ja, das dazu. Also es ist natürlich in meinen Augen auch gesteuert. Und wie gesagt, ich denke mir gerade, was wohl mit dem Frohnmeier gewesen wäre, den sie am 8. April oder am 9. April bei Frontal 21 aufs Horn genommen haben. Den hätten sie wahrscheinlich bis heute 5 Wochen lang durch die Medien gepeitscht und nicht nur eine Woche wie den Strache. Nur da ging es nicht, weil eben da der Fake aufgeflogen ist, dass es alles konstruiert war.
Ja, wir beobachten das. Ne? Wir sind natürlich beide dran, deswegen machen wir ja die Sendung, um über diese Dinge zu sprechen, die im Mainstream hauptsächlich nicht drankommen. Und ich finde halt, also auf der einen Seite finde ich das schade, dass man solche unlauteren Sachen macht, aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich wieder interessant, wenn mal so ein Geheimdienstding dann wieder rauskommt in der Öffentlichkeit. Und diese ganze Geheimdienst-James-Bond-Nummer, das ist ja alles so im Nebulösen, also unsichtig, nebulös. Und jetzt sieht man ein bisschen, wie die arbeiten mit Vorbereitung, mit Technik, mit Langzeitkampagnen und so weiter. Und das wirft dann doch ein bisschen so ein Bild auf diese ganze Nummer, vor allem wenn man jetzt andere Dinge geheimdiensttechnisch betrachtet, die ja auch noch nebenzu laufen. Und da gibt es auch Meldungen von der Insel. Ein Geheimdienstfall, der letztes Jahr stattgefunden hat, der jetzt in den Medien vollkommen vergessen worden ist, offensichtlich, wie wenn es nie passiert wäre, der Fall Skripal. Ja, also das hat nie stattgefunden, offensichtlich in den Augen der Massenmedien. Und da gibt es interessante Entwicklungen, hast du festgestellt. Was hast du denn wieder ausgegraben, du tolles Trüffelschwein? Also bitte, Trüffelschwein klingt immer schwer, aber Trüffelschwein ist für mich der positivste Begriff, den ein Rechercheur überhaupt nur haben kann. Ja? Also jemand, der die leckersten und wichtigsten Dinge findet. Also das bist du, ein Trüffelschweinchen, okay, so.
Ja, Schweinchen. Na gut, egal.
Oder soll ich Ferkelchen sagen? Ist auch doof. Lass mal das Schwein weg. Du bist auf jeden Fall jemand, der wirklich gute Sachen rausgräbt. Und was hast du in Sachen Julia Skripal entdeckt?
Ja, die Meldung an sich ist erstmal gar nicht so groß. Julia Skripal verkauft ihre Wohnung in Moskau. So, könnte man jetzt sagen, okay, soll sie doch. Das Problem ist, wir wissen alle, Julia Skripal ist seit Anfang März 2018 von der Bildfläche verschwunden. Zuerst war sie angeblich mit Novichok vergiftet im Krankenhaus und wäre fast gestorben. Dann ist sie entlassen worden und nun weiß keiner, wo sie ist. Die Briten lassen sie nicht raus, lassen keinen an sie ran. Keiner weiß, wo sie ist. Sie darf mit keinem reden anscheinend. Das gleiche gilt für ihren Vater. Die sind einfach weg. In Russland kommt es immer wieder in den Medien, weil die Nichte von Sergei Skripal, die Viktoria, die kommt immer mal wieder durch. Und beschwert sich also bitterlich, dass eben die Briten sie damals sich rübergelassen haben, um ihre Cousine und ihren Onkel im Krankenhaus zu besuchen. Die kriegte kein Visum, wurde also nicht reingelassen ins Land. Und auch jetzt gibt es also keinen Kontakt. Es gab da noch mal 1-2 Telefonate nach dem Krankenhausaufenthalt. Die Julia Skripal hat mit der Viktoria telefoniert. Das Gespräch wurde aufgezeichnet. Das konnte man hier auch hören. Und da sagte Julia also so Sachen wie, also Viktoria sagte, sie würde gerne kommen und da hat Julia nur gesagt, du glaubst ja nicht, dass du ein Visum kriegst. Also es war schon relativ klar, dass auch die Julia dann sagt, ja, das ist jetzt so gelaufen, wie es ist. Sie hat nochmal ihre Oma, die jetzt 91 oder 90 wird, vor einem Jahr zum Geburtstag gratuliert und das war's dann. So, und jetzt verkauft die also ihr Eigentum in Moskau und zwar laut den Medienberichten über eine Freundin, der sie eine Vollmacht gegeben hat und mit der sie in Kontakt steht über soziale Medien. Also Details kenne ich nicht. Nur das finde ich auch also relativ spannend. Auf der einen Seite ist sie irgendwo weggeschlossen, darf mit keinem reden, ruft keinen an. Aber jetzt über soziale Medien hat sie einer Freundin eine Vollmacht erteilt, um ihre Wohnung zu verkaufen. Das Auto ist verkauft. Sie sucht jetzt für ihren Hund noch einen neuen gute Hände, um den Hund abzugeben. Also sie macht nicht einmal, was man jetzt sagen könnte. Ne? Man könnte den Hund ja aus Russland rüberschicken. Es ist ja kein Problem zu sagen, Hund wie Luftfracht, ne? Dokumente hier, Pass, Impfen, gut, super, rein in den Flieger. Ich bin auch mal mit dem Hund umgezogen. Der ist dann mit dem Flieger mitgeflogen im Gepäckraum. War nicht schön, aber er hat es überlebt und fand es alles toll. Kann man machen. Sie könnte den Hund dahin schicken, wo immer die Jüger ist, dass sie ihren Hund wieder hat. Nein, der wird in gute Hände gegeben. Also das ist dubios. Der Kern der Meldung ist, sie verkauft ihre Wohnung, das Auto ist verkauft, sie sucht jemanden, der ihren Hund nimmt. Aber sie selber ist irgendwie nicht erreichbar. Also ganz komische Meldung.
Und weißt du, wie das mir vorkommt? Julia Skripal ist weggeschlossen forever. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht noch leben, sie und ihr Vater. Und man versucht jetzt das ganze Thema auslaufen zu lassen, indem man fingiert, dass sie angeblich über diesen Kontakt da die Wohnung und den Hund und alles verhökert. Wenn sie das wirklich machen würde, wird sie die Freundin anrufen und sagen: Du, pass auf, liebe Freundin, kannst du das für mich übernehmen und nicht auf diesem Weg? Und wieder mal versuchen die Leute im Hintergrund, die diese Aktion inszenieren, natürlich das so umzusetzen, dass für die normale Bevölkerung mehr oder weniger da eine plausible Erklärung da ist, was jetzt einfach passiert ist. Ja, so die hat sich zurückgezogen, sie ist jetzt, was weiß ich, in einem Kloster oder sonst irgendwas. Stinkt in meinen Augen.
Alle Brücken abgebrochen, so
Ja,
weg
ja.
ist sie.
Wieder Geheimdienstnummer, ja, oder halt irgendwelche anderen Organisationen des Deep States, die dafür sorgen, dass dieses Konstrukt Skripal nie auffliegt, was es wirklich war, nämlich wieder eine Schmutzkampagne gegen Russland, indem er da etwas inszeniert hat und das hat funktioniert, ne? Die Ausweisung der russischen Diplomaten. Wir erinnern uns, was damals alles
Sanktionen.
passiert ist. Das war ein Riesenaufreger und man konnte also wieder mal den Bösen in Richtung Osten verorten. Ja, so. Das hat funktioniert, das Ganze, ja.
Ja, also absolut richtig. Und man könnte jetzt meinen, dass du die Viktoria Skripal kennst, weil die hat genau das Gleiche gesagt. Sie interpretiert das auch so, dass da jetzt Brücken abgebrochen werden sollen, damit eben die lästigen Fragen verschwinden. Nach dem Motto, wo sind denn die Skripals und so, sondern jetzt, ja, die sind weg, die haben die Brücken abgebrochen, die wollen nicht mehr. So, Punkt aus. Hoch merkwürdig auch, dass der Sergei Skripal seiner 90-jährigen Mutter nicht mal zum Geburtstag gratuliert und anruft. Dass die nicht wollen, kannst du mir nicht erzählen. Ob sie leben, weiß ich nicht. Oder ob die Briten sie nicht lassen. Da können wir nur spekulieren. Aber dass jemand, der mit seiner Mutter kein Problem hat, ihr nicht zum 90. Geburtstag gratuliert am Telefon, sorry, die Nummer
Ja.
ist ein
So
bisschen
viele
länger.
Geburtstage gibt es da nicht mehr mit 90, weißt du,
Nee, da stehen auch nicht mehr so viele vor. Ja,
ja.
sagt Viktoria Skripal auch. Die ist eben 90 und die Gesundheit ist so wie bei einer
Ja,
90-Jährigen. Also es
eben,
ist.
eben. Also es stinkt zum Himmel, das ist eine Dienstgeschichte und wir können nur beobachten, was da drumherum passiert. Also es ist wieder mal ein Beweis dafür, dass es diesen Deep State wirklich gibt. Ja, das ist für mich das Entscheidende, der Gedanke einfach, ja, dass man an solchen Aktionen erkennen kann, das sind nicht nur einfach Fantasien von irgendwelchen Autoren oder Leuten wie uns, irgendwelchen Aktivisten, die sich das Ganze aus der Nase ziehen, sondern wer die Welt mit offenen Augen, mit eingeschaltetem Verstand beobachtet, kann gar keinen anderen Schluss haben, wie dass es diesen Deep State, diese Kräfte im Hintergrund wirklich alle gibt. Und das, je tiefer man geht, desto krasser wird es. Also all diejenigen, die jetzt zum ersten Mal in solche Themen sich aufmachen, da sage ich, also erstmal sich warm anziehen, das kann noch hässlich werden, ja. Das
Also,
ist auf jeden Fall klar.
dann möchte ich bald noch eine Sache verlinken, die mir da fast wichtig ist. Ich zeige es ganz mal ganz kurz. Du kennst es sicher, aber viele unserer Zuschauer kennen es. Aber wenn jetzt wirklich jemand hier einschaltet und zum ersten Mal solche Sachen sieht, wie Deep State oder ne, um Gottes Willen, ganz böse Verschwörungstheorien, das kann ja alles nicht sein. Ich kann euch allen nur empfehlen, dieses Video. 2 Stunden, hervorragend vorgetragen, super Quellen. Du kennst es, ne? Ist klar.
Ich habe dieses Video jetzt ungefähr dreimal angehört, immer auf dem Weg rauf und runter von Leipzig habe ich das jetzt mehrfach angeguckt, weil jedes Mal entdecke ich was Neues. Man ist ja auch nicht 2 Stunden konzentriert voll dabei auf der Autobahn, aber ich feiere diesen Vortrag dermaßen. Der Dirk hat so eine hohe Ausdrucksweise, der schafft es in einen Satz, so einen komplexen Sachverhalt reinzubringen mit Worten, der bringt auch Worte, die ich noch gar nicht kannte. Ja? Das ist so ein hochschlauer Typ und wenn man das anschaut, gerade die Nummer mit dem Olof Palme, mit diesen U-Booten, das der da groß erklärt, das ist unglaublich. Also wir müssen es unbedingt verlinken, zu diesem Video von uns jetzt hier, kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, vor allem auch denjenigen, also ich hab Freunde, die ja auch so irgendwie sagen, Thomas, was machst du jetzt für Verschwörungstheoretiker, was ist denn bei dir los? Und denen sage ich immer, du nimm dir 2 Stunden Zeit. Ja, guck dir das Video an, schreib mit, nimm dir die Quellen, überprüf es, es ist alles wahr. So, und das ist ein guter Einstieg, um einfach mal zu sagen, okay, wir können mal drüber nachdenken, ob da was ist. Ja, man kann es überprüfen. Das Schöne, was ich bei Gerd Pulmer mag, der ist also wirklich mein Lieblingsjournalist, ist einfach die Tatsache, dass er alles, was er tut, Quellen belegt. Also es ist jetzt kein dummes Geschwafel. Er hat alles akkurat recherchiert, mit Quellen, überprüfbar, transparent. So wünsche ich mir Journalismus und nicht so wie beim Spiegel, ja, Quellenschutz, wir schneiden alles zusammen und dann sagen wir, ne? Nein, was denn Dirk macht, der Journalismus. Der gibt die Quellen an. Und du kannst dann gucken, stimmt es? Komme ich bei der Analyse der Quellen zu dem gleichen Ergebnis wie du? Ja, nein. Beim Spiegel darf ich die Quellen gar nicht analysieren, die werden versteckt. Ich muss ihm glauben.
Und vor
Das
allem, er
heißt,
hat
das ist.
30 Jahre Filmerfahrung, 25
Ja,
Dokumentarfilme
gut.
ausgezeichnet. Der war, das ist einer der, also ich finde ihn ich halte ihn für einen der führenden und größten Journalisten, die wir haben in dem Land, ja.
Ja, sag ich ja, ist für mich einer der größten Journalisten, vielleicht der größte im
Und
Moment.
auch die
Also.
Kollegen Fiedler und Pohlmann zusammen, was die rausgraben in Sachen Wikipedia, das ist wirklich großartig. Und da, ja, ich gebe den Tipp gerne weiter an alle Zuschauer. Bitte sich die Kollegen Fleischer, Pohlmann, Fiedler und wie sie alle heißen, immer wieder anschauen, mehrfach anschauen, auch KenFM und so weiter. All die ganzen alternativen Medien, freien Medien, wie auch immer man das bezeichnen mag, zieht euch das rein und dann vergleicht es mit den mit den Massenmedien und bildet euch eure eigene Meinung. Und ganz ehrlich, wenn man den
Also,
Vortrag vom Dirk anschaut, dann gibt es da keine großen Fragen mehr. Auch beim Daniele Ganser. Wer sich das einfach nur reinzieht und es nicht erkennen möchte, der hat es nicht
ja gut.
verstanden. Der
Ja,
will es
also
nicht verstehen, ja.
was ich immer manchmal in den Kommentaren hier lese, nach dem Motto, ob wir eine Konkurrenzveranstaltung zu Fleischer und Pohlmann wären mit ihrem dritten Jahrtausend, nö. Im Gegenteil, ich denke, wir ergänzen uns. Also
Ja, eben. Es
man nimmt
gibt,
verschiedene Themen,
ja.
manchmal haben die gleichen Themen. Ich finde auch, also ich empfehle die auch sehr gerne weiter, weil die machen tolle Sendungen. Und wie gesagt, der Pohlmann recherchiert toll und der Fleischer macht es auch sehr gut. Und was der Fiedler über Wikihausen, über Wikipedia macht, merkt euch den Kanal, YouTube-Kanal Wikihausen. Das ist eine sehr tolle Sendung, da lernt ihr
Neues
was
aus
über Wikipedia.
Wikihausen, ja.
Ja, die haben jetzt einen eigenen Kanal, Wikihausen. Ich gebe hier schon mal einen Teaser. Ich werde demnächst in einer Wikihausen-Folge auch auftauchen, aber da sage ich ja nichts zu. Ja, guckt euch das an. Das sind keine Konkurrenzveranstaltungen. Man ergänzt sich, man diskutiert, man kommt auch mal zu anderen Ergebnissen vielleicht. Aber wie du sagst oder was vor allem der Daniele Ganser sagt, guckt euch, wenn ihr, weiß ich was, eine Viertelstunde am Tag Nachrichten guckt, dann guckt euch von mir aus die Viertelstunde Tagesschau an, aber auch eine Viertelstunde in Alternativen. Dann seht ihr beide Seiten. Guckt euch beide Seiten an. Ne? Wenn nur eine Seite hört, ich habe das einem Freund neulich erklärt, der hielt sich auch für gut informiert, weil er den Mainstream so verfolgt. Und da habe ich ihm gesagt, du, das ist, wenn deine Kinder sich streiten, was machst du dann? Fragst du dann ein Kind, was war, und dem glaubst du alles? Nein, natürlich nicht. Ich frage beide. Also dann macht das bei den Medien genauso. Frag beide Seiten. Aber komischerweise machen die Leute, die alle wissen, dass es so geht, dass man sich nur dann ein Bild machen kann, wenn man alle Seiten hört. Komischerweise sind es die Leute meistens, die dann bei den Medien sagen, ach nee, die Tagesschau und Spiegel sind gut. Reicht aus. Hab ja zwei Seiten, Tagesschau und Spiegel. Dass die
Ob
das
wir
gleiche berichten, ne, aber egal, aber zwei.
Kennst du diese berühmte Szene von Blues Brothers, wo John Belushi in die Bar geht, in Bob's Country Bunker und fragt, na, was spielt er denn für Musik hier? Und die Dame in der Bar sagt, oh, wir haben beides, Country und Western, ja? Kannst dich erinnern? Genauso ist es. Ich schaue alle Medien, Tagesschau und Heute Journal, ja?
Genau so ist es. Wir haben beides. Gut. Ja,
Weißt
also.
du, Thomas, ein Gedanke noch. Wir haben ja, unsere Zielgruppe ist ja nicht Geld, also wir haben ja kein monetäres Interesse mit dieser Arbeit, sondern wir versuchen den Leuten etwas näher zu bringen, Aufklärung zu betreiben. Wir kämpfen ja nicht um Marktanteile. Natürlich
Also.
wollen wir, dass viele Leute das klicken, aber wenn wir und KenFM geguckt werden, ist es besser, anstatt nur der oder der. Weißt du, so diese Spaltung, die da auch von außen reingetrieben wird in die freien Medien, das finde ich so überflüssig, ja. Sondern das ist eine große Community, die nicht organisatorisch verknüpft ist, sondern wir haben alle das gleiche Anliegen. Wir wollen, dass es einfach besser wird. Das, was
Wir
da
wollen
hinten als
informieren.
Loop rumrennt, diese Erde, die da die ganze Zeit als Bildschirmschoner im Hintergrund läuft oder als Filler. Ja, mir geht es darum, dass den Menschen, die auf dieser Erde leben, es einfach besser haben, weil diejenigen, die das Heft in der Hand haben, die das alles organisieren hier, das sind Spitzbuben. Mal nett
Ja,
ausgedrückt, ja,
und
das sind
es geht ja
Verbrecher
am Ende.
und denen gehört das Handwerk gelegt. Das ist die Intention, die wir haben.
Ja,
Und jetzt haben wir natürlich jetzt auch wieder ein paar Sachen besprochen, wo man gesehen hat, welche sinistren, also dunklen und bösen Kräfte da im Hintergrund arbeiten einfach.
Ja, und es ist ja so, ich meine, wie gesagt, wirklich, ich bin da auch gegen jede Spaltung, weil wir hatten ja auch mal die Diskussion, am gleichen Tag wie Exo-Magazin ist jetzt so, dass wir meistens gleichzeitig rauskommen, also wie die dritte Jahrtausend. Da habe ich kein Problem. Ich gucke mir die jeden Freitag an, ich stelle fest, die sind unglaublich spannend, Aber weil der Fleischer eben als Dolmetscher viele Sprachen kann, bringen die teilweise Sachen aus sich aus Venezuela, von denen ich gar nichts wusste, weil ich die Sprache nicht kann. Und so machen wir das auch teilweise mit Russisch. Und die Themen, die wir betrachten, sind meistens ganz verschieden. Es passiert so viel in 2 Wochen, wo man drauf gucken kann. Und man kann in 1 oder 1,5 Stunden gar nicht alles behandeln. Wir nehmen normalerweise 3 Themen und sind dann 1 Stunde dabei. Aber es gibt ja mehr als 3 Themen in 2 Wochen. Also ich wünsche all den Kollegen Erfolg und Glück und freue mich für sie. Ich gucke mir ihre Sendung jedes Mal an und es ist einfach eine Bereicherung, wenn Leute auch mal die andere Seite beleuchten. Und wer mir oder wer uns vorwirft, wir werden jetzt nur Verschwörungsmedien gucken, in unserer Filterblase sitzen, sorry, nein. Ich lese jeden Tag verdammt nochmal den Spiegel, sonst könnte ich seine Artikel nicht kritisieren. Ich glaube, ich lese mehr Spiegel als sie alle zusammen, die in der Filterblase vorwerfen.
Ich
Ich
weiß,
lese
was du
von dem
meinst.
alles.
Ich weiß,
Naja,
was du
also.
meinst. Ich glaube auch, der Gedanke ist gut rübergekommen, was wir jetzt gerade hatten. Wir sind eigentlich auch fast durch, aber es gibt noch ein Thema, das ich unbedingt auch noch mal kurz erwähnen möchte. Das war auch in den letzten Folgen immer wieder Thema: Julian Assange, natürlich. Der sitzt
Du, wir
jetzt
haben noch ein anderes Thema.
weggesperrt.
Ich muss eingrätschen, muss eingrätschen. Wir haben die Europawahl nicht durch.
Ach, die Europawahl. Ja, natürlich. Aber lass mich, Julian, dann machen wir beide noch. Ja, Julian
Okay.
Assange sitzt im Hochsicherheitsgefängnis in England wegen einem Kautionsvergehen. Dem haben sie also die 50 Wochen drauf gebrummt jetzt. Und mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft in Schweden, die dieses Verfahren, dieses wirklich fragwürdige Verfahren gegen ihn fallen gelassen hat, wieder eröffnet. Und da würde mich echt interessieren, wer denn auf die Idee gekommen ist, dass das jetzt an der Zeit ist, dieses Verfahren nochmal neu aufzurollen. Hast du irgendwas mitgekriegt vom Druck von Amerika öffentlich? Also ich meine, der Druck ist da, das wissen wir ja, aber dass das auch irgendwie nachvollziehbar war, dass da was kam?
Ja, kannst du nur spekulieren. Also Fakt ist, er ist ja verknackt worden zu 50 Wochen wegen der Bagatelle. Letztendlich ist das juristisch hochfragwürdig, weil ihm wird ja vorgeworfen, er hätte sich, also er ist nach Großbritannien geflohen vor Schweden, wo dieser völlig merkwürdige Vergewaltigungsvorwurf war, bei dem es ja nicht um Vergewaltigung geht. Wir müssen ja wissen, Schweden hat einen Vergewaltigungsbegriff, bei dem es sogar Vergewaltigung ist, wenn dir das Kondom platzt und die Frau ungewollt mit deinem Sperma in Kontakt kommt, dann bist du schon wegen Vergewaltigung dran. Das ist das, was bei Assange passiert ist. Und nun ist der Punkt der, dann ist Assange nach London gegangen, weil er sich dem entziehen wollte. Und dann wollten die Londoner ihn eben inhaftieren wegen des schwedischen Auslieferungsantrags. Und dann hat er sich in die Botschaft geflüchtet. Dann haben die Schweden die ganze Sache eingestellt. Das Ganze ist im Sand verlaufen. Die haben es ja nicht eingestellt, weil sie Assange nicht kriegen können. Der hat sich auf Akte gelegt und gewartet, sondern es war gelaufen, das Ding. Und nun haben die Briten ihn aber trotzdem verfolgt, eben inzwischen im Auftrag der Amerikaner. Und wegen diesem Entzug hat er jetzt Höchststrafe bekommen, weil er sich im Konsulat versteckt hat. Vor einer Anklage, die es gar nicht mehr gibt. Zu dem Zeitpunkt, als das Urteil gesprochen wurde. Dafür hat er Höchststrafe bekommen. Höchststrafe ist 1 Jahr, er kriegte 50 Wochen. In diesen 50 Wochen kann viel passieren. Und nun ist die Situation die, dass man in Großbritannien niemanden ausliefern darf, wenn die Todesstrafe droht. Das heißt, die Briten haben offensichtlich ein bisschen Angst, den jetzt direkt nach Amerika zu bringen. Die Amerikaner wollen ihn ja haben, weil das könnte ein bisschen Unruhe geben wegen der Todesstrafe, nicht? Sie liefern ihn aus und dann kommt er auf den elektrischen Stuhl. Das würde wahrscheinlich auch in den britischen Medien nicht gut ankommen. So, jetzt sucht man einen Ausweg und der scheint Schweden zu sein. Ist jetzt alles meine Interpretation. Also was ich jetzt mache, ist rein interpretieren, ne? Fakten sind da genannt, jetzt kommt die Interpretation. Jetzt holt Schweden den alten Fall wieder aus dem Keller und sagt, liefert aus, wir haben keine Todesstrafe. Und dann sagen die Engländer, fein, nimmt mal mit, wir brauchen den eh nicht mehr, haben nur Ärger mit dem. Dann kriegen also in 48 Wochen die Schweden den Assange überstellt und dann machen sie mit ihm einen Vergewaltigungsfall. Ich weiß nicht, ob Schweden ausliefern darf an die USA, wenn Todesstrafe droht. Das müsste man mal nachlesen. Aber selbst wenn Schweden auch nicht ausliefern dürfte, dann wäre doch eine Verurteilung wegen Vergewaltigung, um ihn ein paar Jahre ins Gefängnis zu stecken, von der Bildfläche verschwinden zu lassen, erst einmal schon sehr im Sinne der USA. Ja, also sie würden ihn bestrafen, vielleicht nicht ganz so, wie sie wollen, aber immerhin. Und sie würden ganz klar machen, jeder Whistleblower, der der Meinung ist, er müsste US-Verbrechen aufdecken, nichts anderes hat Assange getan. Jeder Whistleblower, der meint, er müsste US-Verbrechen aufdecken, der kommt nicht zur Ruhe. Und wenn es in Schweden ein Knast ist, wegen einem geplatzten Kondom. Einvernehmlicher Sex, alles super, Kondom geplatzt, Vergewaltigung.
Ja.
Sind schwedische Gesetze, ist nicht mein Problem. Aber du musst einfach wissen, wenn du wenn die USA dich auf dem Kieker haben, dann die kriegen dich.
Ja.
Das wollen sie sagen. Sie wollen sagen, wir kriegen dich.
Die
Und
Signalwirkung.
den einzigen, den sie nicht bekommen haben bisher, da ist Edward Snowden und der sitzt in Moskau.
Ja.
So.
Aber was ist
Aber
das für ein Leben? Edward Snowden hat auch kein eigenes Leben mehr. Weißt
das
du?
weiß ich nicht. Ich meine, ich lebe jetzt in Russland, so schlecht ist das nicht. Und ich glaube, der hat sich auch eingefunden. Also was man hört, ist, der ist auch bei irgendeiner IT-Firma, der hat also einen Job und so. Und wird wahrscheinlich vernünftig bezahlt. IT-Spezialisten in Moskau kriegen gutes Geld. Na gut, er ist jetzt in Russland oder einigen anderen Ländern. Er war mal in Kasachstan zu einer Konferenz.
Ja.
Kasachen haben ihn also auch nicht ausgeliefert. Aber
Aber der hat doch
grundsätzlich ist er natürlich,
Polizeischutz, oder?
glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Soweit ich weiß, also ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht, aber soweit ich weiß nicht. Der hat Asyl bekommen, hat irgendwo eine Wohnung, ich glaube, zugewiesen gekriegt oder selbst gemietet, keine Ahnung. Wenn ich richtig informiert bin, ist seine Freundin sogar, glaube ich, rübergekommen nach Russland. Und lebt er jetzt ein Leben. Der ist Flüchtling, fertig. Der ist politisch verfolgter Flüchtling,
Ja.
anerkannt und darf jetzt einen Job suchen und darf arbeiten. Ich glaube nicht, dass der, also ich glaube nicht, dass die CIA mal gehen und den in Russland erschießen.
Nicht erschießen, aber rausholen, weißt du, so ein
Ja, rausholen ist ja schwierig.
Extraktionsteam und so.
Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Du musst über die russische Grenze rüber. Und das ist nicht die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Also
Ja, da ist was dran. Ich weiß, was du
hier
meinst.
gibt
Ja,
es
ich
noch
weiß, was du
Grenzkontrollen
meinst.
und
Ja.
so. Also da jetzt jemanden in den Sack zu packen und dann in den Flieger schleppen, wenn du jetzt auf die israelischen Dinge anspielst, wie die das machen, da haben die meistens auch sich durchwinken lassen von Geheimdiensten, weil so einfach kriegst du einen unkontrollierten Koffer nicht ins Flugzeug und schon gar keine Kisten.
Ja.
Und das werden, also die Russen und die Amerikaner sind nicht so gut Freund, dass der russische Grenzschutz die Augen zumacht, wenn die Amerikaner eine große Kiste ins Flugzeug schleppen. Das wird nicht gehen. Also es ist kompliziert.
Ja,
Von
ich verstehe, was du
daher,
meinst, ja.
ich glaube nicht, dass der unter Schutz steht. Aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur spekuliert.
Ja, es ist
Soweit
auf
ich
jeden
weiß,
Fall
gibt
klar, dass einer der wichtigsten Journalisten in unserer Zeit, der in 50, 100 Jahren vielleicht mal wirklich mit Statuen und Plätzen geehrt wird, ja, ganz ehrlich, so sehe ich den Julian Assange, dass der jetzt
absolut.
in einem Loch verrotten muss, psychisch und körperlich echt am Ende, so wie der ausgeschaut hat, als die den aus der Botschaft rausgetragen haben, wie so ein altes Sofa haben sie ihn rausgeschleppt mit den Füßen nach hinten, das hat man zuerst gar nicht richtig gesehen. Das ist ein Unding und hat natürlich eine riesige Signalwirkung auf alle Menschen, die sich auch zur Aufgabe gemacht haben, diese Machenschaften aufzuklären. Und ja, wie du sagst, auch der wird jetzt für ein paar Jahre in Schweden im Knast verschwinden, dann, wenn er von England nach Schweden ausgeliefert wird. Und wie alt ist der dann? Was ist denn der für ein Jahrgang? 77, glaube ich.
Ich glaube 71. Ich glaube,
Oder ist der so alt wie
der ist
wir?
mein,
Ja,
jetzt
okay,
mal,
auf
ja,
jeden
das ist mein
Fall
Jahrgang.
schrecklich,
Also,
ja, schrecklich
doch,
für ihn halt
der ist
einfach.
irgendwie 47, ja, der ist so wie wir. Das ist ja der nächste Witz. Jetzt kommt er nach Schweden und dann wollen wir mal gucken, wenn er dann nach, weiß ich, 5 Jahren wegen seiner Vergewaltigung minder schwerer Fall wieder aus dem Knast kommt, also von heute an gesehen 6 oder 7 Jahre, dann ist er 53, 54 und dann sind die USA immer noch hinter ihm. Also, das ist ja für ihn dann nicht vorbei.
Jetzt ist
Ja,
auch
also.
keine gute Perspektive für ihn, ne? So, ja.
Ja, also lustig ist das nicht so. Und das fand ich auch so unglaublich frech im Spiegel. Der Spiegel hat einen Artikel geschrieben, wo sie dann, also das klang für mich fast wie Rechtfertigung, aber das ist natürlich meine Interpretation. Der Spiegel ist sicher überzeugt von dem, was er tut. Aber sie haben so geschrieben, warum wir das Video veröffentlicht haben und haben sie alles erklärt. Und journalistische Pflicht. Und wir als kritische Journalisten, wir müssen ja die Machenschaften der Politik aufdecken. Das ist unser Job. Und da habe ich nur gedacht, Kinders, wo wart ihr eigentlich, als Assange verhaftet? Weil alles das, was die da sich an die Fahne heften, wie sie kritisch sind, wie sie gegen die Macht sind, die Macht kontrollieren und so weiter und so fort, das ist ja so wichtig. Und der Quellenschutz ist ein hohes Gut, extra gesetzlich geschützt. Ja, wo war denn euer Aufschrei, als sie also, und noch ganz wichtig, der Journalist ist ja kein Verbrecher. Ne? Also, deshalb gibt es Quellenschutz, weil die Quelle, die etwas veröffentlicht, macht, begeht vielleicht ein Verbrechen und wir dürfen die Quelle nicht verraten, weil wir als Journalisten Quellenschutz haben, um eben überhaupt Skandale aufzudecken. Wenn wir die Quelle nicht schützen dürfen, würde niemand Skandale aufdecken. Geil, Spiegel. Das gleiche macht Assange. Wo war euer Aufschrei über Wochen und Monate, dass der Mann als Journalist, der sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, habt ihr genau richtig geschrieben, dass der verhaftet wird. Wo war euer Aufschrei, als die Whistleblower von WikiLeaks die Quellenschutz genießen, gnadenlos aufgedeckt und verknackt wurden. Ich finde das so verlogen. Sorry, jetzt werde ich gerade sauer. Lass es
Ja,
aufhören.
das ist diese Doppelmoral. Du siehst es ja.
Ja, es ist, ich, also ich werde gerade richtig pissig.
Ja,
Also.
es gibt so viele Beispiele dafür, dass man sich halt immer nur das hernimmt, was man braucht. Ja, wenn es um Julian Assange geht, dann ist es scheißegal. Aber wenn es dann um den Strache geht, ja, und so weiter und so fort. Kennen wir ja von den Medien. Das ist ja auch Teil der ganzen Misere, das ist ja auch Teil des ganzen Vertrauensverlust. Und das Gute ist nur, das wird immer plumper, das wird immer noch offensichtlicher, dass sogar die 90-Jährigen mittlerweile ins Internet gehen, so wie der Matthias Bröckers in einem Interview erzählt hat, dass sein alter Onkel jetzt sagt, die Tagesschau, das ziehe ich mir nicht mehr rein, da wäre ich nur verarscht. Ja? Wenn es also erzkonservative CDU-Wähler dann sagen, Leute, hier stimmt was nicht mehr, dann ist es eigentlich klar, dass das der Abgesang ist auf eine alte Zeit und egal,
Ja, das hatte ich ja schon erzählt, habe ich auch erlebt bei meiner Buchpräsentation zu meinem Putin-Buch. Das kann ich, habe ich gerade hier liegen, das kann ich in die Kamera halten.
Yes.
Aber bei der Präsentation habe ich ja auch gesehen, da kam einer rein, der seine auch 88-jährige Mutter dabei hatte. Und der sagt, die kam zum ersten Mal zu sowas, weil das fand sie interessant. Weil sie das, was sie in der Tagesschau hört, auch nicht glaubt. Also es ist tatsächlich, es tut sich da was, und steht da, Tropfen höhlt den Stein und wir machen eben einfach weiter.
Gutes Stichwort, der Herr Stein, ja, also es gibt noch ein
Ich,
Thema,
nein, du bist nicht hohl.
habe ich jetzt auch gar
Nein, alles
nicht,
gut.
kommst jetzt da drauf, vielleicht meine
Ja,
Erscheinung hier, die Birne da irgendwie.
steht da, Tropfen höhlt den Stein.
Ich weiß schon, ich weiß schon. Du, pass auf, es gibt noch ein Thema, was jetzt wirklich ansteht. Heute ist der 23. Mai, also 3 Tage vor der EU-Wahl. Für uns ist es erst am Sonntag, also für diejenigen, die in England leben und auch in Irland und ich glaube noch ein anderes Land, habe ich vorhin im Radio gehört, die wählen jetzt schon, also in den nächsten 3 Tagen sind EU-Wahlen. Bei uns wird natürlich am Sonntag abgestimmt. Was hast du denn für eine Prognose? Spiel doch mal ein Meinungsforschungsinstitut und mach so eine geistige Umfrage bei dir selber. Was denkst du denn, was da rauskommen wird und vor allem in Bezug auf deinen Artikel, was diese Wahl natürlich dann auch für Europa insgesamt bedeutet?
Ja, wo soll ich anfangen? Ich fange vielleicht mal bei der Erklärung an. Ich hole ein bisschen weiter aus, das mache ich ja immer gerne. Ich habe mich mal gefragt, weil also ich habe ja öfter schon in unserer Sendung gesagt, das EU-Parlament hat weniger Rechte als der Reichstag unter dem Kaiser. Und da könnte man jetzt sagen, meine Güte, ne, das ist ja wieder so ein Verschwörungstheoretiker und alles Quatsch. EU ist ja demokratisch. Nein. Ich habe das also wirklich mal einen Faktencheck gemacht. Und liebe Leute, wie bei mir üblich, alles mit Quellen. So, ihr könnt alles überprüfen. Und nun wollen wir mal sehen. Das EU-Parlament darf also keine Gesetze, jedes normale Parlament darf das, ne? Gesetze einbringen, verabschieden und so weiter. Das EU-Parlament darf das nicht. Das EU-Parlament darf nur über Gesetze entscheiden, und zwar mitentscheiden, das ist ganz wichtig, die von der Kommission kommen. Die Kommission wird eingeschachert von den Parteien, von den Regierungen, die wird nicht gewählt, die ist nicht demokratisch legitimiert, wird auch nicht kontrolliert. Wirklich, ernsthaft. Die bringen Gesetz ein und das wird erst dann Gesetz, wenn das EU-Parlament und der EU-Rat, also sprich die Minister der Mitgliedstaaten, zustimmen. So. Die EU-Kommission, die ja von den Mitgliedstaaten eingesetzt wurde, hat mit dem Ministerrat eigentlich nie ein Problem. Das sind im Grunde zweimal die gleichen Leute durch andere Vertreter vertreten. Das heißt, wir haben da also die Situation, dass das Parlament nicht alleine entscheiden darf, kein Gesetz einbringen darf, sondern nur über Gesetze reden darf, die die Kommission vorschlägt, die mit dem Rat abgesprochen sind. Und dann kann das Parlament immer noch nicht alleine entscheiden, sondern muss sich mit dem Rat abstimmen.
Ja, ich verstehe.
So, die müssen sich einigen. Also abschmettern geht nicht. Und wenn sie jahrelang im Vermittlungsausschuss sitzen, abschmettern darf es nichts. Ja? Und wir haben das gesehen bei dem Upload-Filter, den ganzen Geschichten. Da hat das EU-Parlament, große Ausnahme, einmal sich auf die Hinterbeine gestellt und was ist passiert? Das Gesetz ging unverändert durch. Also dadurch, dass das Parlament dagegen war, da haben sie gesagt, okay, dann stimmen wir so lange ab, bis ihr es wollt. Ja? Also das ist die Demokratie in Europa. Und das ist einfach, das habe ich also hier in diesem, wie gesagt, wer es nicht glaubt, liest es nach und zeigt es auch gern allen euren Freunden. Es ist einfach so, dass das Parlament nichts darf. Es darf den Haushalt nicht beschließen, aber alles, was wir tun, hängt am Geld. Du kannst ein tolles Projekt haben, wenn du kein Geld hast, ist es tot, bevor es angefangen hat. Sie dürfen die EU-Regierung nicht wählen, die EU-Kommission, sondern da schlägt der Ministerrat die Leute vor und die werden dann durchgewunken. Und übrigens, was die Gesetze angeht, nochmal zurück dazu, die werden auch nicht im Parlament wirklich verhandelt, sondern da hat sich inzwischen eingespielt das Trilogverfahren. Das heißt, die Kommission macht ein Gesetz und dann setzt sie sich mit dem Fraktionschef von Parlament und dem EU-Ministerrat hin und dann diskutieren die das und dann, was die sich so ausdenken, das kommt ins Parlament und wird dann in der ersten Lesung beschlossen. Als früher war das in 33% der Fälle so, zwischen 99 und 2004. Seit 2004 ist es, oder bis 2009, waren es schon 72% aller Fälle. Das heißt, die gesamten Gesetze, die dann durchgewunken werden, entstehen alle im Hinterzimmer. Intransparent, undemokratisch, null. Und das Parlament winkt sie durch. Das Parlament hat wirklich überhaupt, ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, ich würde den Rahmen springen, lest es einfach. Das Parlament darf nichts. Nichts. Es kostet Geld und darf nichts. So, und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, es ist also wirklich, es ist traurig. So, und aber die Medien machen daraus, das habe ich dann auch ein Beispiel aufgezeigt, natürlich eine Riesenshow, wie wichtig die Wahl ist. Richtungswahl, ja, die Richtung in nichts entscheiden.
Ja, vor allem das, Thomas, wie soll ich sagen, dass die Medien jetzt eine unglaubliche Kampagne starten auf allen verschiedenen Plattformen und Medien, dass mir es ganz, ganz wichtig ist, diese Wahl. Es ist eine Entscheidungswahl, das ist die Wahl schlechthin, die Europa definiert in den nächsten Jahren. Also auch junge Kanäle, junge Medienmacher, die geht wählen, verdammt, da war ein Artikel, den ich gelesen habe. So, also wirklich, da wird ein riesengroßer Popanz betrieben, diese Wahl jetzt hochzuhalten. Ich habe es gerade im Radio noch gehört, der Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat im Landtag eine richtungsweisende Ansprache gehalten in Bezug auf Europa und hat die ganzen Europaskeptiker wieder mal unter einen Kamm geschert, dass das alles Leute sind, die nicht das Wohl der Menschen sich zu Herzen nehmen. Also eine riesige Kampagne, die man den Leuten seit Wochen reinhämmert. Alles ist gepflastert mit diesen ganzen Wahlplakaten und so weiter und so fort. Aber ich glaube wirklich, meine Vermutung ist, wenn ich jetzt mal das Meinungsforschungsinstitut bin, es gibt eine große Wanderung weg von den etablierten Parteien. Ich weiß nicht, ob die Euroskeptiker so
Da
groß dazulegen,
kommen wir
aber
gleich noch hin. Ich hab die Umfrageergebnisse.
ja.
Ich komme da gleich drauf. Ich habe
Ah,
die.
okay.
Okay. Lass mich mal eben einen Gedanken weiterführen. Und zwar, wie gesagt, bei dieser, was du angesagt hast, du hast korrekt angesprochen, dass die Medien da jetzt uns weismachen wollen, Richtungswahl, Entscheidung, es geht um ganz viel, es geht ja um nichts. Es geht um ein Parlament, das keine Rechte hat. Aber auch wieder spannend fand ich hier einen Artikel, den ich mal geschrieben habe, wo ich verglichen habe, wie die deutschen Medien, das wissen wir, berichten und die russischen. Und da ging es konkret, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gab irgendwie letzte Woche eine Debatte zwischen, die TV-Debatte zwischen den Spitzenkandidaten der EU-Kommission. Und das musste nun auch irgendwie interessant gemacht werden. Und der Spiegel sagte dann zum Beispiel über die dänische Kommissarin, die da für irgendeine Vereinigung antritt, alles, was Vestager sagt, klingt neu und frisch, auch wenn es nicht gerade revolutionär ist. Toll, oder? Und was sagt sie denn? Also ne, neu und frisch. Der Spiegel zitiert ja auch, was sie denn neu und frisch sagt, so was da so neu und frisch ist. Ne, es gibt viele Gründe, warum sich die Bürger von der EU abwenden, sagte sie. Die ganzen Abkürzungen, damit fange es schon an. Ja, ich wüsste nicht, dass mich die Abkürzungen der EU nerven. Das ist jetzt nicht mein Problem. So, und dann kommt die größte Revolution. Also halt dich fest, sitzt bequem. Wer einen Ganztagsjob hat, sollte ein ordentliches Leben führen können, sagte Vestager. Ja, das ist doch mal eine Revolution, oder?
Ist ganz
Du
was
musst vom
Neues.
Vollzeitjob leben können. Mensch, das ist revolutionär. Die EU-Wahl, das sind die revolutionären Thesen für die Welt. Also, ich krieg's kotzen. Egal. So, die Russen haben einen schönen Bericht gemacht darüber und haben diese Debatte analysiert und haben also dann gesagt, so was ist zu den Themen gesagt worden und stellten also eigentlich fest, ja, irgendwie war das alles irgendwie das Gleiche. Ich habe das also hier in diesem Artikel, da könnt ihr das mal nachlesen, wie gesagt, den Vergleich zwischen deutschen und russischen Medien dabei. Und ich habe das Zitat jetzt auch in diesem Artikel, den ich eben gezeigt habe, drin. Die russischen Medien haben dann zusammengefasst, zu den ganzen Streitpunkten, die es ja nicht gibt zwischen den Parteien, diese Gemeinsamkeit, und jetzt alles aufgezählt, der Ansichten ließ nur eine Frage offen. Warum sechs Kandidaten nominieren, wenn die gemeinsamen Positionen auch von einem allein verkündet werden können? Ja, also fand ich toll, weil wirklich, wenn du das anguckst, die wollen alle das Gleiche. Und das haben die also in dem anderen Artikel, den ich jetzt eben hatte, über den Vergleich, toll aufgezeichnet, die Russen. Das könnt ihr euch angucken. So, und jetzt komme ich dazu, das sieht man hier auch, das sind immer so die Plakate, ne? Also, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass der CDU steht, das könnte auch von der SPD oder von den Grünen sein. Also, ja, weil die Grünen haben ja auch, ne, sozial und Europa und stark machen,
Ist
haben sie
immer nur die
alle.
Farbe, die es unterscheidet, ja.
Ja, genau. Also, es ist ein Witz. Also die Wahl, die ihr habt, ist zwischen einem starken Europa und einem starken Europa. So, aber die Umfragen habe ich auch mal kurz reingeguckt. Und zwar ist es in Deutschland ja schwer zu bekommen. Es ist also so, wenn man europaweit guckt, ich habe jetzt hier ein paar Länder als Beispiel genommen, Deutschland, Frankreich etc., wenn man europaweit guckt, dann sieht man plötzlich, dass die EVP, wo die CDU dazu gehört, laut Prognosen, ungefähr 40 Plätze verliert, von 216 auf 168. So, das sind so die Prognosen. Und auch bei der SPD und den Sozialisten in der EU, in dem EU-Parlament, ist es ähnlich. Von 180 fallen sie auf 140 bis 149 Sitze. Also die etablierten Parteien verlieren enorm nach den Umfragen in Europa jetzt eine Woche vor der Wahl. Und bei den Euroskeptikern, und die sind ja nun noch nicht alle in einer Fraktion vereinigt, deshalb sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen, ist es eben so, die hatten bisher 40 Sitze und werden jetzt schon bei 61 bis 73 prognostiziert. Und da ist noch nicht eingerechnet, dass zum Beispiel Orbán ja von der EVP zu den Euroskeptikern wechseln könnte. Also das heißt, es wird nichts ändern, weil das Parlament nichts entscheiden kann. Aber es ist natürlich eine Frage der politischen Stimmung und die etablierten Parteien wollen natürlich nicht unbedingt, dass die Schlagzeilen lauten, ein Viertel aller Europäer ist europakritisch.
Ja,
Ja?
das ist etwas, was gar niemand möchte, weder in Berlin noch in
So.
Brüssel, ja. Aber
Ja,
ich glaube,
und
darauf wird es
deshalb wird.
hinauslaufen.
Ja, aber deshalb wird dieses Tohuwabohu gemacht, der Strache hochgehypt, damit auch gerade die eigentlich nicht wählen wollten, jetzt hingehen, nur um, ne, Gegengewicht zu den Euroskeptikern zu schaffen. Der ganze Hype ist dafür da, obwohl das Parlament nichts entscheiden kann, auch nur die Abgabe eines Stimmungsbildes. Und ich meine, die EU-Kritiker sind ja jetzt, die Euroskeptiker, das sind ja jetzt keine bösen Leute, Nationalisten oder so. Die allermeisten treten ja nicht für einen Austritt aus der EU ein, sondern für eine andere EU.
Ja, eben.
Ja, die wollen mehr Demokratie da haben, was ich aufgezählt habe. Die wollen, dass das Parlament Rechte bekommt.
Allein die Verknüpfung der
Oder.
Begriffe Europa und EU, ja, das ist ja was gesamt
Ja, gut.
anderes. Wenn ich jetzt sage, ich bin gegen Brüssel, gegen die Bürokratie in Brüssel, habe ich ja nichts gegen Europa.
Und auch nicht gegen die EU. Ich finde die EU eine gute Idee. Sie wird nur völlig mies umgesetzt. Es kann doch nicht sein, dass da alles undemokratisch läuft. Und es kann auch nicht sein, dass die Staaten alle ihre Rechte an Brüssel abgeben. Frag mal die Griechen, wie begeistert sie davon waren, was in den letzten Jahren passiert ist, weil Brüssel entschieden hat. So, und da habe ich jetzt, wie gesagt, jeder soll entscheiden. Aber letztendlich, das habe ich in meinem Artikel gesagt, geht es bei der Europawahl nur um eins. Euroskeptiker oder weiter so? Jetzt will ich gar keinen beeinflussen. Da kann jetzt jeder sagen, ich will weiter so oder ich finde die Euroskeptiker doof und AfD ist sowieso scheiße. Ist völlig egal. Oder Linke ist auch doof. Wenn ihr weiter so wollt, dann könnt ihr würfeln, wo ihr euer Kreuz macht. CDU, SPD, FDP, Grüne stehen alle für das Gleiche. Im Europaparlament stimmen sie auch alle meistens gemeinsam ab. Es ist völlig egal, wo ihr euer Kreuz macht, weil ihr erstens nichts entscheiden können und zweitens das Gleiche wollen. So, das heißt, in Sachen Europa könnt ihr bei denen euer Kreuz machen, dann habt ihr euer Kreuz gemacht bei mehr Europa. Oder ihr macht ein Kreuz, weil ihr es nicht wollt, weil ihr eine Änderung wollt, weil ihr mehr Demokratie wollt, weil ihr auch wieder mehr Souveränität von Brüssel in die Nationalstaaten wollt. Wenn ihr das gut findet, ja, dann macht euer Kreuz bei einer EU-skeptischen Partei. Und das ist die ganze Sache, um die es geht. Es ist letztendlich nichts anderes als eine groß angelegte, teure Meinungsumfrage, wie es zur Stimmung in Europa. Aber entscheiden tut es nicht.
Die EU-Wahl ist eine groß angelegte Meinungsumfrage, ja, weil ändern tut
Ja,
sich gar nichts danach,
und sehr teuer. Ja, ändern wird es nichts, weil das Parlament ja keine Rechte hat. Es passiert ja nichts. Also seht es so und dann könnt ihr eben in zwei Richtungen stimmen. Europa reformieren oder Europa nicht reformieren. Das ist die Wahl, die ihr habt. Und das war's, was dazu zu sagen ist.
Also ich bin echt gespannt. Also ich schaue mir das am Sonntagabend an, so die ersten Wahlprognosen auch und insgesamt so die ganze Entwicklung, die ganze Berichterstattung. Das machen wir natürlich alle, uns interessiert das Ganze ja auch, weil damit wird natürlich die Politik gerechtfertigt, die dann in der nahen Zukunft auf uns draufrollt wieder. Also ja, wir bleiben dran. Thomas, ich glaube, hast du noch irgendein Thema aus deiner Raritätenschublade, das jetzt gerade wichtig wäre? Ich glaube, so lang wie heute waren wir noch gar
Ja,
nie, gell?
ein Teaser. Ich habe jetzt in einem Auge gesehen, dass unsere Prankster wieder aktiv waren, aber ich weiß noch nicht, worum es geht.
Ach, die beiden Russen, die wieder mal
Ja,
einen Scherz
ich sehe
machen
da
oder so.
vorne, irgendwas haben die gemacht. Ich habe da vorne mich ohne Ton den russischen Fernsehen laufen und die waren
Okay,
wieder da.
okay,
Die
okay,
haben wieder
alles
irgendwas
klar.
angestellt. Also,
Wen haben Sie
keine
wohl
Ahnung.
diesmal angerufen, ja?
Ja, genau. Ich kann nichts zu sagen. Ich habe es, wie gesagt, nur ohne Ton da vorne gesehen. Mal sehen, was da noch kommt.
Bleib weiter aufmerksam. Ich freue mich jedes Mal, wenn du in den russischen Medien oder sonst irgendwo aus dem Osten, aus dem Großen Reich, neue Dinge mitkriegst. Also es macht riesig viel Spaß. Ich glaube, so lang wie heute waren wir noch gar nie. Ich gucke auf die Uhr, ich glaube irgendwo 1:30, 35 sogar schon. Egal, da könnte man stundenlang weitermachen, aber wir müssen einen Deckel drauf machen. Thomas,
Genau.
alles Gute nach St. Petersburg. Wie immer, bleib gesund, bleib munter und an alle Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Tacheles. Ciao.
Gruß an alle, Gruß aus Deutsch, nach Deutschland. Ciao, alles Gute.
Servus.